Herzlich willkommen bei Vinyl und HiFi, dem neuesten Live-Sendungsformat in der Clubhouse-App, die im Nachhinein auch im Vinyl und Podcast veröffentlicht wird. In diesem brandneuen Format sprechen Thomas von The Voice, Exclusive HiFi und ich über unterschiedliche HiFi-Komponenten. Los geht es heute mit den Lautsprechern. Ihr könnt live dabei sein, eure Erfahrungen zum Thema teilen und sowohl hier oben auf der Bühne, im Live-Talk als auch im Chat Fragen an unseren HiFi-Experten Thomas stellen. Die Homepage von Thomas findet ihr hier in Clubhouse oben angepinnt bzw. in den Shownotes der Podcast-Folge. Ja, und damit können wir ohne größere Vorreden quasi starten und ich begrüße erstmal ganz herzlich unsere Gäste, den lieben Patrick, Sound & Grooves ist schon mal oben. Wir haben Planet auf Platte, Audiophile Berlin, Jens, Christian, Markus, Fotokiste, Enno, Vintage Audio, wenn ich es richtig sehe. Ihr seid die Ersten, die gleich ab Start da sind. Das freut mich sehr. Mal gucken, wer heute Abend noch alles hier reinschneit. Genau, auf jeden Fall bei uns, das seht ihr ja schon als Moderator gleich oben prominent markiert. Das ist der liebe Thomas. Und da wir jetzt heute eine neue Reihe starten, er hat sich zwar schon mal in einem Hangout vorgestellt, aber vielleicht gibt es dann auch Leute, die nur die HiFi-Sparte hören und die Hangouts nicht. Deswegen möchten wir ihm kurz die Möglichkeit geben, sich mal vorzustellen, dass er mal erklärt, was er macht, was so seine Geschichte ist und was ihn heute zu uns bringt. Leute, die auf dem YouTube-Channel schon aktiv sind, die kennen ihn als mein Kooperationspartner, der mir HiFi-Sachen zuschickt für den Kanal, die ich dann teste und auch schon einige Videos da produziert habe. Aber heute ist er sozusagen hier in unserem neuen Format unser HiFi-Onkel, so heißt er zumindest hier in Clubhouse. Schönen guten Abend, Thomas, grüß dich.
Hallo, hallo in die Runde zusammen, von nah und fern. Ja, wir beginnen heute eine neue Serie. Das habe ich mit Timo irgendwann mal ausgedacht. Und ja, kurz zu mir, wer mich noch nicht kennt. Also ich bin 55, seitdem ich 14 bin, interessiere ich mich für HiFi-Technik, damals schon zu DDR-Zeiten, und habe dieses Laster oder die Liebe dazu nie verloren. Und irgendwann mal, als dann die Wende kam, gab es natürlich viele Möglichkeiten, sich dann mit schönen Geräten und noch besseren Geräten zu befassen. Irgendwann mal kam ich zu dem Punkt, dass ich einen eigenen Laden gemacht habe, was bei mir immer ein Steckenpferd war, weil mein Geld verdiene ich auf anderer Ebene. Und dann bin ich so 2010 richtig wieder durchgestartet nach einer Pause und habe ein exklusiv HiFi, so wie der Name spricht, halt eben ein HiFi-Studio eröffnet, was jetzt bis jetzt noch in meinem eigenen Wohnzimmer stattfand, aufgrund der räumlichen Möglichkeiten, und habe mich auch schon auf etwas besondere Geräte beziehungsweise ja, gut ausgesuchte Geräte festgelegt, auch mal ein bisschen was Unbekanntes, manchmal ein bisschen Mainstream, das muss auch sein. Und damit berate ich halt meine Kunden oder die es wissen wollen, versuche dann natürlich auch ein bisschen die Qualität reinzubringen und nicht nur das einfache schnöde HiFi hören oder Musik hören, obwohl ja die Musik selber das der wichtigste Träger an der ganzen Sache ist. Aber dazu kommen wir mal mehr dazu. Mhm. Und gleich noch in eigener Werbung, demnächst habe ich jetzt auch die Möglichkeit bei mir einen größeren separaten Hörraum zu eröffnen, wo sie dann alle von nah und fern kommen können und dann auch mit kleinen Lautsprechern und HiFi-Anlagen sich dann genüsslich damit befassen können. Ja, selbst bin ich jetzt kein Techniker. Ich bin in diesem Sinne Autodidakt und Laie, aber ich denke mal aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung und auch viele Szenen, Bewegungen in den 90er Jahren war ja viel drin, was jetzt die ganze Audiotechnik betrifft und dann halt eben, wie es auch jetzt noch läuft, denke ich mal, dass ich hier oder da schon den Kunden ordentlich beraten kann und mit einem gewissen Lebensfachwissen, ich will es mal so bezeichnen, dann auch betreuen kann und die entsprechend dann auch Hilfestellung geben kann, wenn es dann darum geht, was kaufe ich denn für ein Gerät oder ich habe ein Gerät und möchte es verbessern.
Also lieber Thomas, da würde ich doch sagen, starten wir mal ins Thema rein. Vielleicht erklärst du uns mal ab Start, warum du dich dafür entschieden hast, in unserer Pilotfolge mit den Lautsprechern zu beginnen.
Ja, die Lautsprecher. Das ist ja eigentlich das, was ja im Großen und Ganzen die Anlage ja ausmacht. Im visuellen und auch im Verständnisbereich der meisten Musikhörer. Ja, darüber wird am meisten philosophiert, da wird am meisten Design betrieben, da wird am meisten, gibt's am meisten drüber gerätselt, was das Beste ist, was das Schlechteste ist. Und da schalten sich dann die Geister, was jetzt im Gegensatz zu anderen Geräten, die dann die Zuspieler oder die Verarbeiter sind, also Verstärker, die sind dann nicht mehr ganz so in der Kritik im normalen gemeinen Volk, mal so gesagt. Nicht jetzt für die Hardliner, das ist jetzt eine andere Nummer. Aber im Großen und Ganzen definiert eigentlich der normale HiFi-Hörer oder Stereo-Hörer, wie man es früher mal gesagt hat, seine Anlage letzten Endes über die Lautsprecher. Und die Ohren haben wir ja schon mit. Also gehen wir jetzt weiter rückwärts. Die Luft ist auch da, also kommen wir jetzt zum Lautsprecher.
Ah ja, okay.
Wir gehen der ganzen Sache rückwärts.
Okay, ja, macht Sinn, weil wir hatten es ja auch mal in Folge 23, ne, vom Vinyl und Podcast, da hat ja mal der Patrick Soundcruise die auch die Lautsprecher so als wichtigste Komponente benannt. Wir sprachen da über das Thema Low-Budget-Setup und insofern, ja, auch jetzt von deiner Seite aus sehr der Wunsch, dass wir da starten und dann machen wir das doch. Und du kannst uns ja vielleicht mal vorab erklären, welche Typen von Lautsprechern eigentlich grundsätzlich existieren, was es da alles gibt, dass wir da mal so ein bisschen Überblick kriegen.
Ja, da kann man mehrere Möglichkeiten nehmen. Also es gibt eigentlich, wenn man es ganz genau kennt, kleine und große Lautsprecher, also Standlautsprecher und Kompaktlautsprecher, obwohl da manchmal auch die Grenzen fließen. Es gibt sehr, sehr große Lautsprecher, die als Kompaktlautsprecher zählen. Und es gibt auch welche, die man dann halt genau umgedreht sieht. Kompaktlautsprecher oder kleiner Lautsprecher oder Regallautsprecher, das sind die, die halt, die man auch ins Regal stellen kann oder die man, wenn man jetzt sie so hinstellen möchte, einen Fuß braucht, wobei jetzt der Standlautsprecher, das sagt schon sein Name, auf den Boden direkt platziert werden kann. Das sind die Grundgeschichten. Die Lautsprecher haben dann im weiteren Verlauf die Möglichkeit, über verschiedene Wege, das geht bei ein Wege los, was man auch Breitbänder nennt, bis zu drei Wege, zwei Wege ist beim bekanntesten, es gibt vier Wege, fünf Wege, es gibt auch sieben Wege Lautsprecher, wo dann diese Frequenzgänge, die übertragen werden sollen, entsprechend für die einzelnen Chassis, sprich das runde Ding ist halt, sagt man im Volksmund, Lautsprecher, obwohl der Lautsprecher eigentlich die ganze Box ist. Obwohl die Box ist ja nur das Gehäuse. Gibt halt verschiedene Begriffe dafür, aber ich denke, jeder weiß, was ich meine.
Ja.
Und die haben dann speziell ihre Frequenzbereiche. Und das geht jetzt aber schon ins Technische, was jetzt noch gar nicht so richtig unbedingt wichtig ist. Und das sind so die groben Lautsprecherbereiche, die man jetzt für den ersten Moment, wenn man jetzt ohne sehr tief ins Detail geht, sag mal, wenn ich jetzt den Kunde dann vor mir habe, dass ich sagen kann, willst du einen großen oder einen kleinen Lautsprecher? Weil das ist ja immer die Frage, wo hat er jetzt seine Möbel beziehungsweise sein Wohnzimmer oder da, wo er es hinstellen will, wo sind die räumlichen Begebenheiten?
Ja.
Und da richtet sich das ein bisschen danach.
Und darauf
und die Hörgewohnheiten.
Ja, okay, also auch die Hörgewohnheiten. Weil ich wollte jetzt mal erstmal so ein bisschen drauf hinaus, wie man jetzt für sich rausfindet, welche Raumgröße jetzt erstmal für welchen Lautsprechertyp passt.
Ja, man sagt zwar immer, dass die große Raum große Lautsprecher verträgt, aber die Situation kann man nicht auch noch über den Kamm scheren, weil wie weit sitzt man dann weg? Man kann in einem großen Raum sitzen und hat die Lautsprecher aber direkt meinetwegen auf seinen Arbeitstisch am liebsten stehen oder neben den Arbeitstisch und sitzt im Nahfeldbereich. Da kann man auch kleine Lautsprecher nehmen, weil er den ganzen Raum nicht anregen muss. Hingegen habe ich jetzt so 5-6 Meter Entfernung in den großen Raum, dann muss ich natürlich große Lautsprecher hinstellen. Bei kleinen Räumen, sage ich mal, 4x4 Meter oder so, da ist die Möglichkeit, alle beide zu verwenden, wenn sie jetzt noch kleiner sind. Dann kommt es halt immer darauf an, was man für Musikhörer ist. Ist man jetzt ein aktiver Musikhörer, der jetzt bewusst hört, da kann man sagen, okay, Kompaktlautsprecher, meinetwegen noch mit einem Subwoofer dazu, aktiv geregelt entsprechend, das kann die Sache schön machen, beziehungsweise ein schmaler, kleiner Standlautsprecher, weil Membranfläche ist doch nicht zu ersetzen als noch mehrere Membranfläche, das kennen wir ja, das alte Ding. Und
ja,
da
das habe
halt
ich auch vom Sascha ja, mal gehört.
Das ist der alte, ja, das genau.
So, wir das brauchen mehr Ding. Membran, so ja, nachschaufeln genau. Quasi.
Das kommt eigentlich aus der HiFi-Szene, dieser Spruch damals. Aber jedenfalls, das kann man auch hier übersetzen. Und im Endeffekt kommt es wirklich individuell drauf wo will der Kunde das? Wenn er jetzt nur eine Berieselung braucht, dass er sagt, ja, ich habe hier einen Nachbarn, den Arbeitsraum und ich will ein bisschen Musik, dass ein bisschen dudeln, das soll halbwegs gescheit sein, dann reichen mir auch ein kleiner Kompaktlautsprecher. Das ist ja immer noch den Bedürfnissen. Also da kann man nie so sagen, ab das musste das nehmen oder ab dem musste dem nehmen. Es ist individuell. Es geht ja zum Beispiel los, wenn der Kunde jetzt zum Beispiel oder der Nutzer großer Hornlautsprecher-Fan ist, naja, die Dinger fallen ja immer größer aus als, sage ich mal, ein normaler Koaxialtreiber bzw. Kolbenlautsprecher. Also weiß ich jetzt, die ganz normalen Kolbenlautsprecher bezeichne ich als den Lautsprecher, den man so handüblich kennt, weil das sich kolbenmäßig vor und zurück bewegt. So dieser ganz normale. Und da ist es halt, muss man immer schauen, also ich schaue dann als Händler dann und Berater dazu, was hörst du? Was ist deine Bedürfnisse? Was möchtest du haben? Was sind die Möglichkeiten, wie du es auch stellen kannst? Weil 99% des Lautsprecherlebens guckt man das Ding an. So,
das stimmt.
A, geht's schon los. Wie steht das Ding im Raum? Wie integriert sich's oder eben nicht integriert sich? Ist ja auch manchmal, dass es mehr farblich provokativ gerne haben möchte. Wie ist es halt rein vom Ausmaß des Korpus, des Gehäuse, groß, schmal, breit, dick, tief, lang. Und das kommt halt immer drauf an. Meistens verfällt man dann immer so, dass man manchmal etwas zu große Lautsprecher sich lieber kauft, anstatt zu klein. Also das ist eher als zu kleine. Und vor allen Dingen, wenn man dann schon der HiFi-Sache verfallen ist und man will mal was kaufen, dann ist es oftmals, dass ich merke oder fast immer, dass die Kunden die Lautsprecher, ich hätte gerne Lautsprecher und die müssen jetzt irgendwie in den Raum rein. Und das Problem ist eigentlich zu sagen, jetzt machen wir den Raum mal leer, stellen wir die Anlage hin und dann bauen wir das ganze Möblement außen rum. So macht man es eigentlich richtig, wenn man das genau, sage ich mal, anzieht. Ja. Weil durch das Einstellen des Sofas, des Tisches oder so, sind ja schon wieder irgendwelche Reflexionsgeschichten ganz kurz angesprochen und die tun den Raum ja ganz anders bearbeiten und der Schall, deswegen klingt der Lautsprecher ja auch zu Hause ganz anders wie im Laden.
Ja. Also ich kann tatsächlich bestätigen, dass beim Kauf meiner Lautsprecher damals auch so ganz triviale Sachen wie die Farbe wichtig waren. Ich habe das jetzt auch oft in der Community gehört, überhaupt bei solchen HiFi-Geschichten, ne, dass dann oft der weniger interessierte HiFi-Partner, also der Partner, jetzt nicht Kooperationspartner wie bei uns, sondern der Lebenspartner gemeint, dass der dann irgendwie auch damit mitentscheidet, insofern, dass er sagt, also das passt mir jetzt da irgendwie nicht rein, ne? So optisch vom Design her, ne? Und das dann eben hier aufzugreifen.
Es gibt aber Lautsprecher, die jetzt, ich sag mal so, die Frauenwelt, die ja dann meistens dieser Woman-Akzeptanz-Faktor, wie wir sagen, erfüllen muss. Da gibt es viele Lautsprecherhersteller, die schon viele Farben anbieten, dass man es farblich wenigstens in der Reihe kriegt. Meistens geben sie sich damit zufrieden. Und dann ist es halt eben auch manchmal, die interessieren sich ja auch nicht unbedingt für die Technik, wenn dann Frauen sich dann doch für HiFi interessieren, die hören dann schon, dann gehen dann schon einen Schritt weiter, dass sie sagen, weil ein Dinger klingt gut oder klingt nicht gut. Vom Optischen her ist es das meistens in der Ausführung bei den Frauen weniger. Ich muss es mal so sagen, weil es kommt ja kaum eine Frau im Laden, möchte einen HiFi-Turm haben und der Mann steht dahinter und weiß von nichts. Das ist meistens umgedreht, leider. Und deswegen kann man dann auch schon mal auch gucken, was für Lautsprecherhersteller, meistens die kleineren, sind da wesentlich flexibler an ihrem Design und an den Gehäusefarben als die größeren.
Okay, aber es gibt's bestimmt auch mal andersrum, könnte ich mir auch noch vorstellen, ne, dass irgendwie mal eine Frau was einkauft und dann irgendwie der Mann sich da umbescheidet, weil du es irgendwie so in eine Gender-Richtung interpretiert hast oder zwei ist Ladies oder passiert, zwei Jungs.
Aber
jetzt wäre meine angeknüpfte Frage, hast du noch nicht gehabt? Also es sind tatsächlich immer Männer, die dann hier bei dir shoppen, wenn es um die Boxen geht.
Wenn man es davon ausgeht, ja. Aber ich kenne Frauen, die natürlich sich auch vor Lautsprecher setzen und sagen, das gefällt ihnen nicht.
Ja.
Also die das etwas bewusster machen. Zwar, die interessiert weniger die Technik, aber die gehen halt wirklich mehr nach dem Hörgefühl. Was uns Männer aufgrund der Technikverständnis und des ganzen Bimbamborium außenrum manchmal ein bisschen abgeht. Also da sind die etwas, gehen unvoreingenommener auf das reine Erzeugen des Klangs dann rein.
Na gut, jetzt lassen wir mal die Optik kurz da liegen, weil der Chat Audiophile Berlin hat gleich mal auf unser Triggerwort Membranfläche reagiert und gemeint, mehr Membranfläche. Dann Infinity IR S5 oder Backes und Müller BM100. Das hat er jeweils in den Chat reingehauen. Magst du das gern kurz kommentieren? Ich gucke mir die Dinger mal in der Zeit an.
IAS5, naja, dann würde ich sagen, IAS Standard, die alten Klassiker mit den, die sind 12, 30 Zentimeter Subwoofern. Das sind Türme, die kann man da, also die funktionieren erst ab 50, 60 Quadratmeter. Das sind der alte Standard. Das war übrigens der erste Lautsprecher, der sechsstellig verkauft worden ist von Infinity, damals noch von Arnie Nudel, also der Hauptingenieur, der ist ja jetzt bei Genesis, eigentlich die Koryphäe, die Genesis hochgebracht, die Infinity hochgebracht hat, und das sind Sachen, da gibt es auch sehr wenige Modelle noch. Kann man bei YouTube mal gucken, gibt es Leute, die in Deutschland die Dinger dann noch zu haben. Das ist wirklich sad. Und die Bugs und Müller, ja, aktiv sind so groß. Da gibt es viele, viele Sachen, auch die alten B&W, die noch mit dem dreieckigen Subwoofer dran, weiß gar nicht, die erste 800er Serie, glaube ich. Da gibt es schon ganz schön ausufernde Geräte, die dann, wo dann, ich sag mal, in den 90er Jahren war das ja so eine, so von der Geschichte her, da ist ja das Hi-Fi und die Lautsprecher sind da extrem, also da gab es auch auf dem Markt einen extremen Sog, sprich, da wurde wahnsinnig viel Umsatz gefahren und somit sind da auch gewisse Stilblüten rausgekommen. Und die Ingenieure hatten auch Geld und Zeit, ja, mehr Geld und Möglichkeiten, dort halt eben auch mal große Lautsprecher zu produzieren. Wer baut denn heutzutage noch wirklich große Lautsprecher?
Außer Sascha.
Ja, gut, das Ding ist aber, man muss es ja, das ist ja immer die andere Sache. Lautsprecherbau im einzelnen Sinne oder sich fertige Lautsprecher kaufen, ist ja auch noch eine Nummer extra. Da können wir auch nochmal drüber reden. Allerdings, das wurde damals schon getrieben und da wurden die Dinger damals für 190.000 D-Mark angeboten und jeder hat schon Kopf gegriffen, wie teuer Lautsprecher sein muss oder kann. Und jetzt, sorry, ist das schon, wir sind schon beim Standardmodell, wenn man jetzt von Wilson nimmt, die ganz große Chronosonic, die kostet ja, glaube ich, 950.000 Euro. Also das ist ja schon...
Ja, gut, da vielleicht sollten wir das nochmal kurz sagen für jetzt die Podcast-Hörer, die jetzt nicht parallel das Bild gleich mal anschauen. Ich mache es zwar trotzdem in die Shownotes, aber man sieht jetzt also hier wirklich Dinger, also wirklich verdammt hohe... Ja,
ich seh mir auch gerade diese Verlinkung an, genau, das sind diese Teile. Ich muss dazu sagen, ich habe einen Freund, der hat eine kleine abgespeckte Version, wo es im Prinzip nur dieses große Frontteil mit diesen Hochtönern gibt. Ja, das ist schon gigantisch, wenn man davor sitzt. Und die spielen heute noch, seit über 20 Jahren, und ist heute noch sehr zufrieden. Also und wenn man mal so ein Ding hat, dann bleibt man dabei.
Und Audiophile, ja, weil es halt nicht aus dem Fenster wieder geht, ne? Aber
nee, stimmt. Ja, wirklich den Raum
durch die Tür gefallen. Schon gar nicht. Ja, Audiophile Berlin hat nochmal gemeint, es gab nur 50 Sets von dieser IRS5, ja, die genau. Wir da Anfang hatten.
Die wurde ganz wenig gebaut und da wurde dann auch nicht weiter groß damit gemacht, weil die haben da nicht viel verkauft. Das ist ja auch richtig. Es ging jetzt nicht unbedingt um den Preis, weil reiche Leute gab es immer, aber es müsste ein reicher Mann sein oder eine reiche Frau und dann müsste auch noch ein großes Zimmer dazu sein und dann müsste da noch irgendwie noch ein Faible für das Zeug haben, weil damit hat man sich ja alles vollgestellt. Also es waren ja, wie gesagt, 4 solche Riesentürme und man brauchte dann noch entsprechend, die Subwoofer waren aktiv geregelt, aber man brauchte für den Frontbereich, brauchte man dann schon entsprechende Endstufen. Damals gab es ja diese riesen Stromfresser noch, die Krell, die 600er Serie oder ähnliche Sachen, die damit ganz schön Feuer gefahren haben, beziehungsweise auch wenn man an die alte Kappa 9A denkt, aber die haben ja meistens immer die Endstufen abgefahren, weil die fast in Null Ohm Bereich gegangen sind. Technisch gesehen war das eine extreme Belastung für die Lautsprecherpartie.
Ja, und für den Verstärker Stuck, da. Und für den Stuck, weil ich kann mir sowas im Moment nur in einem Altbau vorstellen. Und dann müsste er dann, wenn die Endstufen dann mal losarbeiten, das wahrscheinlich dann von der Decke rieseln. Also, naja. Ich würde sagen, wir verorten das jetzt mal unter Special Interest, aber cool, dass du die auf jeden Fall kennst. Jetzt würde ich nochmal an das anknüpfen, was du am Anfang so ein bisschen aufgezeichnet hast, und da würde ich vielleicht mal einsteigen bei dieser Unterscheidung zwischen aktiven und passiven Lautsprechern. Wir sind ja jetzt hier so ein Format, wo so Einsteiger abholen will, aber auch so ein bisschen Fortgeschrittene, ein bisschen Futter zuwerfen will, und ich denke, das wäre jetzt für die Einsteiger nochmal wichtig zu wissen an der Stelle.
Ja, also diese aktiven und passiven Lautsprecher, die unterscheiden sich in dem Sinne, ganz einfach gesagt, beim aktiven Lautsprecher braucht man keinen Verstärker, weil der Verstärker dann im Gehäuse oder dazugestellt ist. Meistens ist er jetzt im Gehäuse von diesen von den Lautsprechern selbst, und beim passiven Lautsprecher kauft man halt einen separaten Vollverstärker oder eine Vor-Endstufen-Kombination dazu. Die Unterscheidung ist ganz einfach daran, dass der Signalweg entsprechend, da gibt es dann auch nochmal kleine Unterschiede, das ist dann halt, dass die Frequenzen, oftmals werden die Frequenzen, dieses Musikspektrum hat ja eine Frequenz, ich sage mal einfach von 20 Hertz oder von 10 Hertz bis 25.000 Hertz, und das soll ja auf diese Lautsprecher, sprich die Einzelchassis, also Hochtöner, Mitteltöner, Bass, soll ja aufgeteilt werden. Das macht normalerweise bei einem Passivlautsprecher eine passive Frequenzweiche, passive kann man mal ausklammern, also eine Frequenzweiche, die die Töne entsprechend zuordnet. Bei dem einen nimmt sie das weg, bei dem anderen nimmt sie das andere weg, und den Rest, was übrig bleibt, kriegt halt der entsprechende Lautsprecher. So, und wenn der Verstärker im Signalweg vor der Frequenzweiche ist, also sprich wie beim klassischen Vollverstärker, Lautsprecherkabel, Box, dann spricht man von einem passiven System. Wenn das Signal vom CD-Spieler nicht erst in den Verstärker geht, sondern zuerst in eine Aktivweiche, das ist ein einzelnes Modul, da wird das Gleiche gemacht wie bei einer passiven Frequenzweiche. Frequenzweiche macht immer das Gleiche, die teilen die Sachen auf. Und dann aber diese aufgeteilten Frequenzbänder, der Subwoofer zum Beispiel von 0 bis 80 Hertz, was er dazugeordnet kriegt, danach wird das Signal erst verstärkt. Deswegen haben diese aktiven Lautsprecher meistens mehrere Endstufen drin, die entsprechend dann die Chassis antreiben. Jetzt gibt's aber auch Situationen, wo dann einfach ein Vollverstärker einfach hinten in die Box eingebaut worden ist und das im Nachgang sind. Das ist jetzt noch semi-aktiv. Das interessiert aber eigentlich den Kunden weniger, wie das technisch gelöst wird. Meistens geht's darum, habe ich den Platz, zum Beispiel mir noch eine HiFi-Anlage hinzustellen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich hätte gerne ein paar Boxen, die müssen Musik machen, ich will das alles vom Handy streamen, dann hat man eben solche aktiven Lautsprecher. Die Aussage, dass ich mir die Lautsprecherkabel spare, hinkt etwas, weil man braucht Stromkabel dazu. Also man muss dann bei aktiven Lautsprechern die Dinger immer mit Strom, also muss man dann das Verlängerungskabel ziehen. Ja. Also Kabel hat man zur Box so oder so.
Weil ja quasi also die eingebauten Verstärker wieder gespeist werden müssen quasi.
Genau. Also dieser Spruch, dass ich da keine Kabel mehr brauche, der zieht nicht ganz.
Man sieht es halt nur nicht.
Ja,
es sind aber Stromkabel.
Ja, man kann auch Stromkabel sehen, aber auch nicht. Mhm. Aber das ist halt eben das. Das kommt halt immer wieder drauf an. Der Klassiker hat einen CD-Spieler, ich rede jetzt mal vom CD-Spieler, Verstärker dazu und dann ein Lautsprecherkabel dazu und seine Boxen dann hingestellt. So, und wenn jemand sagt, nee, das möchte ich alles nicht, oder viele Streamer, die schicken das ja alles mit Bluetooth oder andere Airplay-Geschichten dann weiter, die dann an die Boxen ran können, da ist es, also das Signal wird dann an eine Box geliefert und dort wird es dann aktiv verarbeitet und da braucht man ja einen Aktivlautsprecher.
Aber du, also, wenn man dann jetzt mal so über Kosten nachdenkt, ich meine so Endstufe, das ist ja dann auch wieder so ein Posten für sich, ne? Also das heißt dann schon, wenn man so in dem passiven Bereich ist, dann ist man auch entsprechend wieder professioneller unterwegs und muss ja schon allein deswegen mehr hinlegen, weil man noch zusätzliche Gerätschaften braucht, ne?
Nicht unbedingt. Also aktives System, wenn es gescheit klingen soll, würde ich sagen, kostet sogar etwas mehr wie jetzt ein normales Passivsystem, also mit Vollverstärker und Lautsprecher. Da haben wir ja letztens mit Patrick und schon in der letzten Runde auch mit Dimi ja drüber schon gesprochen, weil Patrick hat das ja ausgeführt. Man kriegt ja für kleines Geld, selbst im Neubereich, ich sage es mal 1500 Euro, das ist jetzt einfach mal eine Marke reingeschmissen, wo man dann sagen kann, okay, da kriegst du den Verstärkerstrecke und Lautsprecher, kannst du dir wahnsinnig viel aussuchen und kriegst wahnsinnig gutes Zeug. Mhm. Wenn du mit Aktivem anfängst, fängst du ja irgendwann mal, wenn du halbwegs gescheites Zeug haben willst, bist du ja schon bei 1000 Euro ja nur die Lautsprecher. So. Mhm. Und dann brauchst du ja aber trotzdem noch deinen Zuspieler und der hat ja auch wieder eine andere Qualität als jetzt der ganze normale schnöde CD-Spieler oder irgendwas anderes. Es nimmt sich im Ende vom Preis her, wird sich nicht viel nehmen. Okay. Aber die Problematik ist, dass bei den Aktiven ist halt die Störanfälligkeit, beziehungsweise also in meiner Erfahrung, das ist meistens für Leute, die ihre Musik nur haben wollen, damit sie ein bisschen dudeln lassen. Mhm. Ein bewusster Hörer wird sich bei der aktiven Situation anders gestalten. So, das kann man, also auf alle Fälle wird er vielleicht das nicht über die Übertragung über Luft nehmen, dann nimmt er es dann digital und entsprechend. Da ist es dann halt, aber das kommt halt immer wieder darauf an, was der Kunde so möchte, und die meisten Kunden wollen die klassischen Lautsprecher mit Kabel hinten dran und dann wollen sie Musik hören. Die Anlage sollte möglichst nicht groß sein. Da gibt es halt die MIDI-Anlagen heutzutage, die dann ein bisschen 30 cm Frontbreite haben oder so All-in-One-Geräte, wo halt Verstärker, CD-Spieler, Streamer, alles in ein Gerät drin ist. Da gibt es auch sehr viele und sehr schöne Geräte, die auch sehr spannend sind. Und so eine eierlegende Wollmilchsau, sagen wir immer dazu. Und die sind heutzutage eigentlich auf dem Markt ganz gut. Da gibt es natürlich auch vom Preisbereich, sag ich mal, ab 500 Euro mal ist aus dem Bauch gegriffen, gibt es schon Geräte, die sowas können. Allerdings muss ich sagen, hier sind wir schon mal breit, sollte schon über 1000 Euro sowas was kosten, so ein Vollgerät, damit das dann auch auf längere Sicht auch funktioniert. Beziehungsweise auch eine gewisse Qualität hat.
Das heißt, du würdest sagen, ab dem Kostenpunkt kommt man dann vielleicht auch mal so bei audiophilen Gefühlen an beim Musikhören, ne? Weil wir hatten ja jetzt zum Beispiel beim Low-Budget-Setup-Thema ja auch schon Lautsprecher, wo wir gesagt haben, die sind schon richtig gut, ne? Und die waren ja deutlich auch unter 1000 Euro. Aber das war dann eben eher so das Einsteiger-Setup. Das heißt, wenn man so richtig einsteigen will, dann sagst du, wäre das so die Marke, ne? Okay, jetzt gibt's aber auch Leute, um nochmal so ganz kurz wieder nach oben hin abzudriften. Du hattest eben Hornlautsprecher in den Raum geschmissen. Also das wird ja gerade so auf so Hi-Fi-Messen, ne, von so audiophilen Leuten, so einer gewissen Gilde, sage ich jetzt mal, sehr geschätzt oder nochmal besonders gehypt. Kannst du uns erklären, woran das liegt?
Ja, die Hornlautsprecher, die sind vom Wesen, sag ich mal so, was der Mensch so sich so andenkt an diesen Lautsprecher, das ist etwas Nostalgisches. Das gab's jahrelang nicht. Jetzt gibt's ja viele Lautsprecherhersteller, die auf diese Hornsysteme, auch im kleineren Bereich, oder Kombinationssysteme, die das anbieten, wo der Kunde dann auch sagt, Mensch, das sieht mal anders aus, das hat ein gewisses Flair. Ich meine, der erste Lautsprecher, den man dann irgendwo, wo man sich dran erinnert, wie sah es erste Lautsprecher aus? Das war irgendwo das Grammophon. Das hatte ja einen Hornlautsprecher letzten Endes in diesem Sinne, wenn man es mal knallhart nimmt. Und also diese Trichterform. Und da kann man mit sehr, sehr, sehr wenig Leistung relativ große Lautstärke erzeugen. Deswegen wurden die damals auch in Kinos eingebaut und ähnliche Sachen. Mhm. Und die heutzutage, wenn man sich heutzutage Hornlautsprecher hinstellt, das ist ja noch eine ganz andere Gilde. Das sind jetzt diese mechanischen Möglichkeiten der Schallerzeugung, was die einzelnen Chassis, also diese technischen Lautsprecher, diese runden Teile, die da vorne drin sind, da gibt's ja auch viereckige und da gibt's ja auch diese Horntreiber, nennt man das, wo dann dieser Trichter vorne dran kommt, sonst funktioniert das auch nicht alles. Das ist dann die technische Möglichkeit, den Schall zu produzieren. Das hat nichts mit dem Gehäuse außen zu tun. Und da ist es halt auch wichtig, die Dinger fallen halt meistens immer etwas größer aus. Es gibt viele Lautsprecher, die Kombination haben, Hochtonhorn, ein kleineres, was dort möglich ist. Im Bassbereich ist es dann ein normaler Kolbenlautsprecher, der halt eben dann die Membrantäscher erzeugen kann, weil sonst würde das Horn riesengroß sein und man kriegt es weder durch die Türe noch durchs Haus. Und da gibt es halt aber auch Möglichkeiten von Kombinationslautsprechern, inwieweit man dann das dann kombiniert. Und die sind dann auch von der Größe her wohnraumfreundlich. Dieser Geist, der dahinter steckt, was vielen Leuten gefällt, das ist einfach, schwingt so mit. Das ist wie, als ob man auf der Straße einen alten Oldtimer fahren sieht. Da kommt man auch gerne hin und sagt, sowas hatte früher mein Nachbarn. Ja, wo man sagt, cool, sowas. Und dass es das aber heute gibt, ich habe das ja selbst auf Messen erlebt, wo ich meine Hornlautsprecher dann angeboten habe oder mit vorgeführt habe, die Leute bleiben dann stehen und gucken erstmal, was ist denn das hier? Ach Mensch, ja, und das ist ja toll und so. Und wenn dann noch gescheite Musik rauskommt, und das ist dann auch preislich dann noch irgendwo okay für die Leute, weil die Menschen denken immer, das ist teuer, weil Hornsysteme können ja richtig, richtig Geld kosten.
Ja, das habe ich auch schon gemerkt.
Und dann brauchen sie aber noch Platz dazu. Und das ist halt die Schwierigkeit an der Sache selber, des Horntreibers. Aber im Großen und Ganzen ist es schon möglich, dass man für wenig Geld, jetzt wenig, ich sage jetzt mal 2000 Euro für Boxenpärchen, wo man dann mit Horn arbeiten kann.
Ah ja, tatsächlich, das geht, okay. Weil ich habe jetzt gedacht, man muss erstmal schon mal den Oldtimer in der Garage verkaufen, dass man mal so einen Grundstock hat für die Anzahlung.
Bei roundabout 2000 Euro Kompaktboxen und bei 3,5 ist Paar immer. Wenn ich Lautsprecherpreise sage, immer beachten. Ich sage immer das Paar, weil keiner kauft sich einen Lautsprecher einzeln. Weil dieser Betrug, der am Mediamarkt immer stattgefunden hat, den mache ich schon prinzipiell nicht mit diesen halben Preisen. Nein, also aber vor 3,5 gibt es dann auch schon bei mir Lautsprecher, die mit Hornsystem arbeiten. Mhm. im Hoch- und Mitteltonbereich und noch dazu fällig in jeder Farbe, die man sich wünscht. Und
okay.
Werden da entsprechend dann auch immer für den Kunden speziell gefertigt.
Okay, cool. Jetzt haben wir nochmal einen Hinweis im Chat. Kannst du dann auch nochmal gerne kommentieren zu dem Thema davor mit den aktiven und passiven Lautsprecher?
Muss ich ehrlich sagen, kenne ich mich jetzt nicht so tiefgründig aus, hatte ich wenig Berührungspunkte. Sicherlich gibt es auch für wenig Geld was. Das möchte ich jetzt nicht, ich glaube, es gibt auch irgendwelche Computerlautsprecher, die da ziemlich ganz hoch angehypt sind, die dann gar nicht viel Geld kosten. Das mag sicherlich sein. Ich will das jetzt nicht in Frage stellen, da gebe ich ehrlich zu, da bin ich noch nicht so tief in dieser Sache drin, weil bis jetzt auch nie die Nachfrage so da war. Geht ja manchmal bloß ums Grundwissen und so, dass man es dann.
Ja, also es hieß zur Erläuterung, für die, die es nicht lesen können, es hieß, obwohl es natürlich auch aktive Lautsprecher für relativ wenig Geld gibt, aber ich meinte jetzt auch hauptsächlich den Kommentar davor, ich zitiere mal, meiner Meinung nach sind die aktiven Lautsprecher deswegen nicht so angesagt, da der Spieltrieb, also Ausprobieren neuer Endstufen und oder Lautsprecherkabel im High-End-Bereich sehr ausgeprägt ist. Ne?
Ja, gäbe ich recht. Gäbe ich recht, die Situation ist halt so, dass es wie mit der berühmten Eisenbahn, sage ich, wenn sie dann immer fährt, kauft man sich dann neue Loks dazu, obwohl man schon 15 hat. So ist es ähnlich mit den Lautsprecherkabel. Ja. Und diese Möglichkeit der digitalen Einstellung, die Aktivlautsprecher können, zum Beispiel die KII, die es da gibt, die können ja auch alles Mögliche einstellen. Und leider habe ich sie bis jetzt erst einmal gehört, dass sie wirklich gut klang, sonst sind wir nach hinten los. Da kann man sich schon lange damit beschäftigen, man kann auch viel Mist damit machen. Aber dieses einfache Austauschen eines Lautsprecherkabels, das steckt nur noch so ein bisschen in den Genen drinnen von früher. Und deswegen wird das auch mehr angenommen. Und sicherlich gibt es auch Lautsprecher, die aktiv sind, auch voll aktiv entsprechend, die auch gut Musik spielen. Alles okay. Hier ist es aber, wie gesagt, auch eine Glaubensfrage. Ne? Da gehen wir dann ja auch drauf, der eine will halt einen normalen Lautsprecher haben, der andere möchte den Lautsprecher haben. Mhm. Aber im Großen und Ganzen gebe ich hier Audiophile Berlin schon recht. Die dicken Wumser, die wollen verkabelt haben. So, weil ich persönlich traue der Sache mit dieser Übertragungsgeschichte auch weniger aus einem einfachen Grund, weil ich mindestens einen Sender und einen Empfänger als Gerät noch habe, die dann den Klang einzusetzen, irgendwo transferieren müssen. Und somit ich wieder Geräte habe, aktive Geräte, die da irgendwo dort in diese Sache eingreifen. Und die ganzen High-Ender, die ganzen Hardliner, die wollen ja so wenig wie möglich, auf Deutsch gesagt, den Sound verändern wollen. So, deswegen gibt es ja auch ganz, ganz abgespeckte Röhren und die dann ein Kabel haben und dann, wo der Breitbänder dran ist, wo nicht mal eine Frequenzweiche dran ist, das ist dann das Nonplusultra, was dieser an dieser Non-Technisierung dann stattfinden kann. Und wenn du dann aber mit diesen Aktiven arbeitest, vor allen Dingen dann auch noch mit Wireless-Übertragung, dann hast du so viel Gerätschaften drin, wo du dann ständig nur, das funktioniert doch nur auf der Digitalebene. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, die Leute, die sich solche großen Sachen kaufen, das sind meistens Analoghörer, und die haben da schon aus Prinzip her, ich sage mal, ein bisschen Bauchschmerzen, wenn es heißt, wir müssen das irgendwo digitalisieren, weil das musst du ja, wenn du ein Wireless-Kabel, in diesem Sinne, also ein Lautsprecher ohne Lautsprecherkabel hast. Musst du es ja digitalisieren. Auch das analoge Signal, sonst kommt es ja nicht an.
Ich hatte tatsächlich auch ansonsten den gleichen Gedanken, wenn du halt alles schon sozusagen built-in hast und jetzt nicht, wenn du nicht gerade im Lautsprecherbau dich da besser auskennst oder bastelst, da jetzt was austauschen kannst bei den Aktiven, dass eben das Passive dann wieder dazu einlädt, Komponenten wieder durchzuwechseln und nochmal zu gucken, ist das jetzt mit der oder der Endstufe irgendwie besser, ne? Und ich glaube, gerade für Leute, die ja gerne im HiFi-Bereich dann viel ausprobieren und testen, ist das dann wieder interessanter, ne? Vielleicht so ein kleiner Vergleich wieder mit dem Autofahren. Das eine ist mehr Automatik, das andere ist dann wieder manueller. Da hat man dann wieder mehr Einfluss auf den Klang am Ende, ne?
Ja, definitiv. Wie gesagt, und weil wir nun beim Thema Vinyl sind, ist es ja so, du musst ja dann die Schaltplatte, wo du ja analoge Signale hast, die ja im Endeffekt damit, also mit dem analogen Signal, kann ja die Schwingspule, die in den Chassis dann drin arbeitet, die vor und zurück geht, die kann ja nur mal mit einer Schwingung anfangen, mit einem analogen Signal. So, und egal, wenn ich es mache, wenn ich es digitalisiere, dieses Signal, muss ich dann immer wieder zurück auf, wenn es ganz davor ist, ganz kurz muss ich es halt wieder analogisieren, um dann diese Stromschwingungen zu erhalten und nicht 0 und 1, weil mit 0 und 1 kannst du keinen Lautsprecher anregen, gibt es keinen. So, und das ist das, wo man dann auch sagt, ja, okay, wenn da mal was im Eimer ist, kannst du auch schlecht was austauschen. Man will mal an die Situation reden, dass die Geräte heutzutage ja auch nicht mehr so lange leben, wie die, die wir in den 90er Jahren gekauft haben. Mhm. Und wenn da irgendwas im Eimer ist, dann hast du zwei Lautsprecher stehen, wo du dann kaum was machen kannst. Und du kannst bei einem passiven Lautsprecher im Bastler hinsetzen und sagen, okay, bauen wir mal zwei neue Chassis ein. Da gibt's irgendwas, was irgendwie dazu passt, auch wenn es nicht hundertprozentig ist. Aber bei aktiven gesteuerten Geschichten ist dann die Welt schon ein bisschen anders.
Okay.
Wesentlich komplizierter.
Aber ich sehe schon, wir stehen ja da erst am Anfang so, wenn es jetzt darum geht, was gibt's für verschiedene Lautsprecher, worauf muss man achten? Und ich merke schon, dass gerade diese eine Geschichte aktiv-passiv schon gleich wieder die Gemüter sozusagen stimuliert.
Genau, DSP ist das Sprichwort hier. Ich sehe es gerade vom Audio Philipp Berlin.
Genau,
ja, man kann mit aktiven Sachen ziemlich viel machen, wenn man Probleme mit dem Raum hat, die man früher nicht so hingekriegt hat. Das ist die schöne Geschichte dabei. Man kann natürlich sehr viel Einfluss nehmen. Und wenn man es weiß, wie es funktioniert, kann man das auch machen. Und meistens kommt man da auch nie zu einem Ende, weil man immer dran rumspielt. Ja. Manche wollen aber auch durch hinstellen und so. Also da gibt's keinen goldenen Weg. Es ist einfach so, dass wenn es Spaß macht, da soll es so bauen und der andere baut es anders. Und
okay.
Ich bin gute Freunde, die lebenslang durch die Welt gegangen sind. Jeder kauft sich zum Schluss eine komplett andere Ivy-Anlage, obwohl sie die gleiche Musik haben. Das ist
einfach so. Okay, auch schöner Vergleich. Aber ich lese trotzdem mal den Kommentar vor und dann kannst du vielleicht an der Stelle nochmal unsere Einsteiger abholen und das mit dem DSP nochmal genauer erklären. Also Zitat, ich habe die Backes und Müller 14 klanglich und optisch grandios und ein DSP macht aus meiner Sicht sehr viel Sinn, gerade wenn man Probleme hat, die durch den Raum hervorgerufen werden, ganz gut beherrschen. Und dann noch der zweite Kommentar, die Aktiven wurden doch aber auch zusammengebaut. Okay, vielleicht kannst du das mit dem DSP und nochmal der zweite Kommentar kurz drauf eingehen.
Na, das DSP ist ein digitaler Soundprozessor, mal so gesagt. Und es ist eine Art es passiert alles auf einer digitalen Ebene. Da sind wir aber schon wieder in der Verstärkertechnik und nicht mehr am Lautsprecherbereich, weil hier übergreifen sich natürlich einige Themen.
Genau, das machen wir aber auch noch. Das
beziehungsweise
muss man
in der Frequenz. Aber ganz kurz gesagt, das ist eine Frequenzweiche, wo man jede Frequenz einzeln ansteuern kann, beziehungsweise hin und her schieben kann, zeitrichtig in der Lautstärke, dass dann zum Schluss der Sound, der dann aus dem Lautsprecher kommt, so klingt, dass es jemandem gefällt.
Also es steht für digitaler Soundprozessor, dass man vielleicht noch die
Abkürzung... Genau, wie schon gesagt, digitaler Soundprozessor. Genau, das ist das. Und ich sage mal ganz runtergebrochen, mehr ist es nicht. Es kann wahnsinnig viel. Also früher hieß man Equalizer dazu, das waren so die ersten, oder Analyzer. Aber das ist, wie gesagt, aus der Verstärkertechnik, Verwaltungstechnik und hat mit den reinen Lautsprechern, ist es ja in Kombination mit was zu tun, aber der normale Lautsprecher braucht das nicht, hat das nicht.
Also da wird man dann vielleicht, wenn wir über Verstärker sprechen, in einer Folgesendung nochmal
da. Ist auch eine Sache fürs Heimkino, sehr drauf gebracht. Die haben das eigentlich dort reingebracht und im Stereobereich ist es später mit nachgekommen.
Alles klar.
Ist aber jetzt, kann man jetzt nicht verteufeln und nicht hochloben, ist für jeden seine Sache, die er gerne sagt, das interessiert mich, da will ich mal probieren und soll er gerne tun.
Habe ich aber auch schon in diversen HiFi-Foren und Gesprächen mit Leuten vor Ort mitgekriegt, dass das auch wieder so ein Spaltthema ist und da auch sehr unterschiedliche Meinungen kursieren. Aber gut, das lassen wir jetzt mal zur Seite. Bleiben wir mal auf der Lautsprecherstraße. Ja? Wir haben ja jetzt so ein paar Dinge schon mal gekennzeichnet, die wichtig sein könnten. Wir haben über Farben gesprochen, Smiley. Wir haben über Typen gesprochen. Wir haben über aktive oder passive gesprochen. Wir haben gesagt, dass die Raumgröße eine Rolle spielt. Jetzt klär uns doch mal drauf auf, wenn jetzt Leute zu dir kommen und suchen sozusagen den Kauf eines für sie passenden Lautsprechers. Auf was würdest du sagen, muss man da alles jetzt von der Kundensicht aus betrachtet achten? Über das hinaus, was wir gesagt haben.
Naja, der Kunde sollte sich erstmal einig werden. Meistens ist es ja so, dass er weiß, wo die Dinger hinstellen will. So, meistens haben sie einen Raum und da sollen sie hin. So, und da hilft, wenn man jetzt nicht selber vor Ort ist, also wenn es in der Nähe ist, okay, fahr ich auch mal hin, guck mir das mal an. Da hilft manchmal auch ein Foto, dass man ein Foto mitschickt und sagt, pass auf, da müssen sie hin. Oder da habe ich meine alten Lautsprecher, möchte ich meine neuen Lautsprecher hinstellen und so, weil die Begebenheiten sind dann schon in jedem Raum ja anders. So, dann, gut, was er für Musik hört, das wird er wahrscheinlich selber wissen.
Aber dann, das ist dann schon gleich wichtig. Also das wäre dann so eine Frage, so was ist das Genre, was du hauptsächlich hörst? Ne? Also dass jetzt der Klassikhörer nochmal anders bedient wird als jemand, der jetzt auf Metal steht. Wobei das ja inzwischen auch zusammen funktioniert.
Ja, das kann zusammen funktionieren, aber es gibt ja zum Beispiel auch, ich sag mal so, Leute, die, sag ich mal, mehr Minimaljazz und Kammermusik, sag ich mal, ihr Liebes nennen und das größtenteils hören und die ganze orchestrale Musik, wo dann mehr wie drei Instrumente spielen und mehr wie drei Leute singen.
Oder ob man gerade aus der Philharmonie kommt oder das Wochenende auf Wacken war, ne? Wenn man es reingeschafft hat.
Ja, sowas in der Art. Ja, bei den Wacken muss man auch mal Scherbe abkratzen. Aber das ist, das sind so Sachen. Man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt, klar gibt's Lautsprecher, also ein guter Lautsprecher kann alles. So, aber es gibt ja keinen Lautsprecher, der alles kann. Das ist wieder so diese Krux der Geschichte. Und entsprechend muss man dann mal schauen, was jetzt die Leute sich so wünschen. Also es ist eigentlich von der Musik her, je prädestinierter und je erfahrener der Hörer ist, umso einfacher ist es ihm, im letzten Endes einen Lautsprecher zu empfehlen, weil er dann letzten Endes nur selber entscheidet. Wenn jetzt es ist unbedarfter kommt, der sagt, ich möchte einfach einen Lautsprecher haben und man sagt dann, pass auf, das und das würde ich dir empfehlen, der kann ja gar nicht Ja und Nein sagen. Der weiß ja manchmal gar nicht, was jetzt gut oder schlecht ist. So. Und da liegt es wirklich sehr daran, dann sage ich immer, pass auf, wir machen es ganz einfach so. Du hast jetzt einen Lautsprecher, wir haben einige Standlautsprecher. So, lassen wir mal die Farbe und das Design mal weg. Und dann kriegt der eigentlich den Lautsprecher bei mir zu Hause hingestellt, dass er sich das Ding erstmal anhört und damit auch erstmal arbeitet und damit erstmal lebt eine Weile. So, weil es ist ja, da geht es noch gar nicht um die Farbgestaltung, weil die wäre dann zum Schluss fällig. Aber letzten Endes muss ja der Kunde den Lautsprecher ja auch bei sich hören.
Ja.
So, dann kommt er zu mir und sagt, ich baue gerade aus. Ich sage, ja, schön. Und aber da mache ich jetzt demnächst noch das und das und das. Dann sage ich, pass auf, du kannst doch jetzt einen Lautsprecher kaufen, den du dir in deinen Raum stellst, aber zum Schluss klingt der Raum ganz anders. Warte da lieber mal ab, bis es dann soweit ist.
Also würdest du schon sagen, wenn man es richtig machen will, dann führt letztendlich jetzt kein Weg dran vorbei, den wirklich vor dem Kauf mal sich selber hinzustellen. Ne? Also ich kann jetzt so viel Rezensionen lesen, wie ich will, oder hab's bei einem Freund gehört, da klingt's geil. Ich muss es ausprobieren mit meinen Komponenten in meinem Raum, mit meiner Musik.
Ja, auf alle Fälle. Wenn, ich sag mal so, ein gewisser erfahrener Hörer, der nimmt eine gewisse Erfahrung mit. Es ist aber, wenn die Möglichkeit besteht, man kann auch, sage ich mal, seine eigenen Lautsprecher bringen, mit bei mir in den Raum stellen und man weiß genau, wie seine Lautsprecher funktionieren.
Mhm.
Die haben der Bass, machen sie das, das und das. Wenn die Zweitlautsprecher, seine alten und die neuen, die vermeintlichen neuen, im gleichen Raum spielen, sind die Unterschiede fast genauso, als ob die in einen anderen Raum spielen.
Ah, smart.
Die Philosophie ist an diesem Sinne, wenn der eine mehr Bass bringt, bringt der andere trotzdem mehr Bass, auch in einen bassstarken Raum oder wenn der Raum sehr bassabschwächend ist, ist der Unterschied der Basswiedergabe, gehen wir nur von dem Beispiel aus, trotzdem gleich. Die eine kann es mehr, die andere kann es weniger. Es gibt auch Unterschiede, wo dann das doch ein bisschen hinkt.
Yeah.
Muss man immer sagen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt so, dass es geht. Aber der beste Weg ist ganz einfach, die Dinger dort in den Raum stellen. Und jeder normale HiFi-Händler, der sagt, okay, kriegst du die Dinger mit, ich habe hier ein paar Wanderlautsprecher, die haben schon einen Schuss weg, aber die kannst du dir mal geben, kannst du dir anhören. Und wenn du sagst, du möchtest die haben, weil ich möchte ja auch, dass der Kunde sagt, das ist denn geil, das will ich haben. So, und mit dem Punkt, da hat man den Kunde dann dabei, dass er dann auch dein Geld, sag ich mal, auch zufrieden ausgibt. Oder sagt, okay, ich kaufe nicht irgendeine Sache, die zwischendrin so nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Also, wir sagen, genau das ist das, was ich haben wollte. Das hat mich sogar mehr überzeugt. Viele kommen ja auch an und wissen gar nicht, wie gut HiFi klingt. Also die sind ja, die leben noch mit einem Kofferradio, auf Deutsch gesagt, oder mit ihren normalen, sagen wir, Jugendweiheranlagen. Und dann sagen die gut.
Wir haben ja auch schon mehrfach den Crosley-Plattenspieler im Koffer empfohlen. Also ich glaube in jeder Folge, stimmt's, Patrick? Soll ja sehr gut sein. Kleiner Spaß. Nee, war jetzt mal Verweis auf die Low-Budget-Folge, da bin ich mit Patrick so eingestiegen. Ja, nee, das ist ja gerade der Punkt. Aber wenn du jetzt da deine Kunden nimmst, also ich denke, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die meisten schon irgendwie infiziert sind. Aber wenn jetzt jemand nicht infiziert ist von HiFi, aber sich jetzt trotzdem mal da zu dir hinbewegt, das muss doch irgendwie so die wahre Wonne sein, oder? Dass man mal jemand so irgendwie bekehren kann, der vorher das nie gewusst hat, was HiFi überhaupt ist oder bedeutet, ne?
Solche Erlebnisse hatte ich schon. Das kann ich mich noch erinnern, das ist aber allerdings schon 15, 20 Jahre her. Da saß mal 15-jähriges Mädel bei mir, irgendwie durch Zufall war die da bei mir und die hat Musik gehört und da saß sie da und hat gesagt, sowas hat sie noch nie gehört. Also so eine Musiksache hat sie noch nie gehört, weil sie kannte das noch gar nicht. Und ich meine, damals war das noch nicht mit diesen Handy-Musik-Sachen dass das überall war. Also das war eine Sache, wo ich sage, Mensch, man kann auch unbedarfte Leute einfach dazu bringen, dass die sagen, okay, Mensch, das klingt super und das funktioniert. Und es, wenn man einmal, sagen wir, wenn man sich für die Musikwiedergabe, wenn man es mal so bezeichnen, etwas interessiert und man hat mal gute Musik gehört, dann möchte man es schon gerne irgendwo auch wieder haben, wenn ihnen die Musik wichtig ist. Es ist ja immer diese Sache, wie ich schon letztens gesagt habe, es gibt Anlagenhörer und es gibt Musikhörer. Die meisten, die kommen, das sind Musikhörer, die wollen ihre Musik erstmal hören. Die hören ihre alten Alphaville-CDs, Hauf und Runner zum Beispiel oder irgendwelche 80er-Jahre-Mucke. Und die kann heutzutage ganz anders wiedergegeben werden als damals. Und das ist ja das Schöne in dem Moment, weil im Lautsprecherbau hat sich einiges bewegt an der Technik in den letzten 20 Jahren. Und da ist es eben, und das macht dann auch Freude, wenn dann jemand sagt, ach, sowas ist ja so toll, das habe ich noch nie gehört, und könnt ihr mal das nochmal anhören, und kann ich das doch nochmal anhören. Und dann hören die Musik an, die ja noch gar nicht kennen, und finden das einfach toll, weil das, sag mal, so schön ist. Das ist wie halt eben ein Film, der schön brillant, oder ein Farbfernseher, der halt eben schön brillant die Farben rüberbringt, dann ergötzt man sich einfach nur an den schönen Bild, ohne den Inhalt im Prinzip unbedingt jetzt mögen zu wollen. So, das passiert dann halt eben schnell. Meistens ist es so, dass die Leute bei mir entweder blutige Anfänger sind oder schon Hardliner. Also die graue Masse dazwischen drin, die kommt leider zu mir nicht. Also okay. Da gibt's ganz wenige, aber die meisten haben dann schon ordentliches Zeug da. Also ich sage
jetzt mal, denke ich mir noch.
Aber die sagen, okay, ich beschäftige mich schon länger mit der Musik, aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ich habe seit 15 Jahren meine Anlage, alte Pioneer-Anlage, die rumpelt noch und die spielt schön, und ich könnte mir mal einen Lautsprecher kaufen, aber so richtig sehe ich es auch nicht ein.
Ja.
Sagen, ja. Gibt halt auch solche Leute. Also das ist aber, die akzeptiere ich genauso.
Aber jetzt gehen wir davon aus, es hat sich jetzt jemand mal so Lautsprecher mit heimgeholt und möchte die testen. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn es um die Aufstellung der Lautsprecher geht, was da so allgemein zu beachten ist?
Ja, das Thema hatte ich mir schon gedacht, dass das kommt. Ja, also die Lautsprecheraufstellung, die ist ja zu 85% von dem Wohnraum, wo das hingestellt wird, bei den Kunden ja vorgegeben. Die können ja ihre Sache recht wenig umstellen. Obwohl ich sage immer so, das Umstellen, das kostet meistens nichts, außer einfach mal den Mut, es zu tun. Manchmal reicht es schon, wenn man die Anlage um 90 Grad dreht im Raum. Manchmal ist es möglich, manchmal ist es nicht möglich. Und der Lautsprecher, Neubesitzer, also dieser, oder sagen wir, der Student oder der sonst was, die stellen die Dinger einfach hin und das funktioniert auch. Es ist jetzt nicht so. Und wenn es wirklich dann erst der etwas gesetztere Hörer beziehungsweise erfahrene Hörer, der fängt dann an, da sich drüber Gedanken zu machen, warum das so und so ist. Natürlich kann es sein, dass ich weiß, der Lautsprecher bringt einen Haufen Bass und da stellen wir den bei den dorthin und auf einmal ist der Bass ganz weg. Das muss man dann individuell entscheiden. Wenn man Lautsprecher positionieren will im Raum, braucht man immer Platz. Und da muss ich sagen, dann sollte, kann man rund sagen, nach vorne, nach hinten 1,50 Meter Platz sein und nach rechts und links auch nochmal 1 Meter. Und das hat keiner. Und das ist dann der leere Raum oder sehr spartanisch eingerichteter Raum. Und natürlich sollte es möglich immer so sein, dass man die Lautsprecher im direkten Sichtfeld hat. Also sprich nicht, dass da irgendwas dazwischen steht. Und dass sie möglichst gleichmäßig, das berühmte gleichschenkliche Dreieck, dass das irgendwie aufgestellt wird. Und dass man so aus Faustregel kann man dann sagen, wenn man jetzt die Lautsprecher 1 Meter vorne auseinander hinstellt, sollte man sich 1,20 Meter, also 120% davon in der Senkrechten dann, wegsetzen. Entsprechend dann größer gerechnet, dann die Entfernung dann bei 3 Metern, wäre es dann sozusagen 3,60 Meter, was man dann ungefähr braucht, so 120%. Das ist so eine Faustformel, wo man dann eigentlich, und man sollte die Lautsprecher dann erstmal auf sich zudrehen. Und wenn man dann merkt, da gibt's Probleme, kann man die dann auch wieder rausdrehen. Früher hat man die mal 90er Jahren gerade hingestellt, gibt Lautsprecher, die nur gerade funktionieren. Da sind halt, gibt spezielle, das hat das mit Hochton- und Mitteltonbereich zu tun, im Bass weniger.
Ach so, also die muss man, es ist jetzt gar nicht so, dass alle, die man anwinkelt, dass das dann immer der bessere Weg ist oder genaue Einstellung ist, sondern es kommt auf den Lautsprecher an, ob es besser angewinkelt ist oder rechtwinklig quasi zur Wand steht. Ne? Also wir hatten mal da ganz früher Clubhouse-Talk, damals mit Sascha Vinylcheck über das Stereo-Dreieck. Da sind wir sehr ausführlich drauf eingegangen, wie das überhaupt funktioniert und was da passiert, kann man jetzt leider nicht mehr nachhören, war vor der Aufnahmezeit, vor der Replay-Zeit. aber habe da noch einiges von daher in Erinnerung oder gelernt damals. Und genau, wenn man sich da genauer interessiert, da gibt es also ganz viele Quellen. Einfach mal Stereo-Dreieck bei Google eingeben und ja, nachlesen, was man da eben beachten muss. Wobei, eine Sache hast du, glaube ich, noch nicht erwähnt. Das war jetzt bei mir auch ein Thema, als ich damals meine Lautsprecher an Position gebracht habe. Also ich war damals noch nicht so weit, dass ich jetzt irgendwie überhaupt wusste, dass Boxen unter Umständen angewinkelt werden. Habe ich tatsächlich auch nie gemacht. Also das ist auch wieder so eine Geschichte des der Symmetrie oder des Auges, was irgendwie mich dazu verleitet, da jetzt nichts dran zu ändern, beziehungsweise auch eine Platzproblematik. Aber was ich auf jeden Fall gemacht habe, das war eben so eine Einmessung. Ne? Also je nachdem, was man da dazwischen hat, bei mir ja so ein Denon Receiver, der hat mir dann eben erlaubt, da so eine Konfiguration zu machen mit so einem beigelieferten Mikro, das man dann so auf ein Stativ geschraubt hat und dann werden so ganz furchtbare, militärisch anmutende Klänge abgeschossen, die dann den Schall messen, der durch den Raum fliegt und dann eben einem sagen, zu welcher Entfernung welche Boxen wie aufgestellt werden sollten. Ne? Ist ja auch beim Heimkino wichtig, wenn man dann noch hintere Boxen hat und noch Centerboxen und so weiter, dass das alles aufeinander abgestimmt ist. Ne?
Genau, und da sind wir wieder mit dem Zauberwort DSP. Was anderes machst du nicht. Und das ist ja im Heimkinobereich, sage ich mal, jetzt normaler Standard, dass man solche Einmessgeräte hat. Das könnte man auch im Stereobereich mit anbieten oder mitmachen. Da gibt es auch manche so Einzelgeräte, die das machen können. Aber meistens braucht man ja bloß einmal. Aber letzten Endes, wie der Kollege von Berlin schon geschrieben hat, man soll die Lautsprecher auch mal ein bisschen hin und her schieben. Und dann muss man natürlich auch darauf achten, wenn man jetzt Lautsprecher hat, meistens sind sie ja bei geschlossenen Gehäusen, also sprich, wenn kein zusätzliches Loch drin ist, kann man die Dinger relativ auch an die Wand stellen, beziehungsweise auch von der Wand wegstellen und sonstige Sachen. Das ist alles dann individuell, situativ, wie man das hinstellt. Aber wenn man jetzt, es gibt viele Lautsprecher, die nach hinten das Bassreflexrohr haben, die sollte man ja peinlichst vermeiden, direkt an der Wand zu stellen, weil dann gibt es Luftgeräusche, beziehungsweise sollte man sie mindestens einen halben Meter von hinten wegstellen.
Ja.
Das sind so Pi mal Daumen Sachen. Bei Downfire, sprich, wo der Basslautsprecher nach unten abstrahlt und vielleicht auch zusätzlich das Bassreflexohr auch nach unten, es gibt da verschiedene Bassmöglichkeiten, das zu produzieren. Bei den Downfire-Teilen ist es ähnlich, die kann man auch schon an die Wand stellen. Das kommt dann wirklich auf den Bass drauf an, inwieweit der dann noch unterfüttert werden muss oder sonstige Sachen. Dieses Hin- und Herschieben, das ist einfach eine lustig spaßige Geschichte. Das kann man dann noch mit ein paar Freunden machen, wie der Kollege aus Berlin schon geschrieben hat.
Und jeder Zentimeter zählt, hat er geschrieben.
Ja. Ja, das ist richtig. Es gibt Lautsprecher, also meine großen Hauptlautsprecher, die habe ich jetzt auch mal wieder mal nach einem Jahr wieder angefangen zu schieben. Manchmal kommt man dann auch auf Hörgewohnheiten, die man dann irgendwann mal sich verändert und man will mal irgendwo ein anderes Klangbild haben oder andere Bühnendarstellung. Das ist eigentlich dann auch ganz, ganz witzig. Deswegen machen ja viele sich auch solche kleinen Aufkleber auf dem Fußboden, wo man dann mal weiß, wo hat man sie mal stehen. Aber bei den neuen also ich gehe jetzt mal wieder zum Kunde zurück. Jetzt kommt einer und will seine erste Stereoanlage kaufen. Den wird das nicht so sehr interessieren. Dann gebe ich den ein paar Tipps, stell das hin und dann soll er erstmal mit der Anlage erstmal warm werden. Und dann später, dann kann man sagen, was auf, wenn du Lust und Laune hast, kann man da nochmal ein bisschen ins Feintuning gehen. Weil selbst wenn der Händler das denn gleich macht, also ein frisch geborener Hi-Fi-Mann oder Hi-Fi-Frau, die haben das gar nicht in dem Sinne so auf dem Schirm, was dann alles machbar ist. Das sind dann die Feinheiten, die man dann für, sage ich mal, wo man sagt, das kostet kein Geld, probier es einfach mal aus. Und ob man die jetzt gerade hinstellt oder gewinkelt, das hat was mit dem Hochtöner, mit dem Abstrahlverhalten zu tun, das ist erstmal prinzipielle Sache, weil du Kunst nochmal drauf gesprochen hast. Und das, was du jetzt gesagt hast, Timo, im Heimkinobereich zählen ganz andere Werte. Bis auf jetzt gewisse Grundsachen wie Laufzeitkorrektur oder sonst was, wenn man das natürlich im Stereo-Dreieck nicht hinstellen kann, was ja oftmals ist, macht man so ein bisschen über die Balance, was ja aber nur eine Lautstärkenanhebung ist, aber nicht über die Zeitkorrektur. Wenn solche etwas kruden Raum-Wohnraum-Situationen sind, dann würde ich dann schon mal sagen, dann muss man eben in die aktive Geschichte gehen, wo man dann das über DSP das alles regeln kann. Dann funktioniert das auch wieder. Aber im normalen klassischen Sinne, was weiß ich, Fernseher, rechts und links der Lautsprecher. Wenn ich ja beim Patrick die ganzen HiFi-Setups sehe, da ist es ja zu 80, 90% ist es ja irgendwie so in der Mitte ein Schrank, die Altareinrichtung, wie man so sagt, das Altarensemble, wo die Hi-Fi-Anlage steht und rechts sind die Lautsprecher. So, manchmal ist es ein bisschen verdreht, oder sonst, aber im Großen und Ganzen ist es dann immer so. Und so funktioniert es eigentlich im Großen und Ganzen. Aber oftmals sehe ich auch da, das ist immer sehr interessant für mich, sicherlich auch von Patrick, was es für viele Ideen gibt, einen Lautsprecher in den Raum zu stellen, wo man sich dann auch als Hi-Fi-Händler und vielleicht etwas erfahrener Hörer sagt, oh Gott, ich will, der arme Kerl, der braucht Hilfe. Manchmal sagt man, sie haben es gut gemacht, gibt's auch.
Okay. Na gut, okay. Also klar, mit dem Thema gehen wir dann wieder so auch in nochmal ein neues Thema eigentlich rein, sozusagen die Raumakustik, was da zu beachten ist. Deswegen wollte ich es jetzt auch gar nicht so tief vertiefen, aber noch der Hinweis aus dem Chat, wie weit man einwinkelt, hat mit dem Abstreifverhalten des Lautsprechers zu tun und natürlich mit dem eigenen Geschmack und mit der Raumakustik. Da nochmal so der Deckel drauf von der
Seite. Genau, das ist eigentlich wieder ein extra, diese ganze Aufstellung ist eigentlich ein extra Thema für einen Abend mit uns.
Genau.
Deswegen können wir das jetzt ruhig auch mal hier rigoros versuchen, mal abzubrechen, weil sonst haben wir das nächste Mal nichts zu erzählen. Wenn es dran ist.
Alles klar. Ja, dann kommen wir nochmal zurück zum Kerngeschäft. Stichwort Lautsprecher kaufen. Wie ist es jetzt bei dir ganz konkret? Also welche Hersteller führst du jetzt in deinem Sortiment? Gibt es da so besondere Dauerseller, Sachen, wo du sagst, nee, verkaufe ich gar nicht? Oder wo du nicht so viel Erfahrung hast, wo hast du wiederum ganz viel? Magst du uns da ein bisschen was zu erklären?
Ja gut, da ich ein kleiner Händler bin, habe ich jetzt nicht ganz so viel im Angebot, aber ich sag mal so, meine Favorites, das sind Horns-Lautsprecher, also das sind Horn-Lautsprecher, die auch noch Horns heißen, das sind polnische Lautsprecher, die sind sehr, sehr oft im Zwei-Wege-System, also sprich Bass-Chassis, Mittelton-Chassis, entsprechend und dann den Hochtöner als Horn ausgeübt. Und die gibt es dann schon für kleines, sagen wir, mittleres Geld und großes Geld und viel Geld. Das ist jetzt, sage ich mal, meine mit sehr hoch angesetzten Lautsprecher, wo ich sage, die Preis-Leistungs-Sache stimmt da extrem. Als nächstes habe ich dann Audio Solution. Das ist ein litauischer Lautsprecher. Der macht so die ganz normalen viereckigen Kisten, Standlautsprecher, sage ich mal so, das sind jetzt die ganz normalen Drei-Wege-Lautsprecher oder Zwei-Wege-Lautsprecher im Kompaktbereich. Die bieten auch Soundsysteme für Heimkinoanlagen an. Ist auch alles aus einer Handfertigung, Schreinerei. Auch ein sehr, sehr gut hochwertiges Lautsprecher und vor allen Dingen zu relativ akzeptablen Preisen, nicht abgehoben wie sonst was alles. Mhm. So, dann was aus der Mainstream-Geschichte, das ist dann, ich bleibe jetzt mal weiter oben im Preisbereich, das ist Audio Vector, weil ich es auch mit primarem Angebot habe und Inakustikkabel, das kommt ja alles aus dem gleichen Haus und die hatten vorneweg andere Lautsprecher, die habe ich mich nicht anfreunden können davon, und aber die Audio Vector haben mich überzeugt, die funktionieren eigentlich sehr gut, gibt es auch verschiedene Preisklassen von bis. Also da geht's schon, sage ich mal, so ran bei 800 Euro los und ein paar Kompakte und dann halt eben auch ein bisschen, also sage ich mal, dann auch schon Standlautsprecher so ab 2000 Euro, mal so grob gesagt, kann man dann schon damals schon, und sind auch recht ordentlich sehr gut verarbeitet und die funktionieren auch. Die haben auch eine große Serie, die es da angibt. Also die QR-Serie ist, sage ich mal, das normale Spektrum von Audio Vector und die RC-Serie, das ist ja, die sagt mir leider nicht dazu, deswegen habe ich die auch nicht im Programm. Da suche ich mir dann schon die Sachen raus. Und fürs ganze Spargeld habe ich Waverdale als klassischer britischer Lautsprecher, wo man dann wirklich auch mal für kleineres Geld schon ab 150 Euro oder so ein paar oder so, wo es da losgeht.
Oh, der ist ja dann bei uns in der Community ganz stark vertreten, ne? Waverdale.
Ja, die Linden-Lautsprecher, die das ja klassisch sind, die habe ich auch mit dem Programm. Die sind die echt witzig, die haben mich damals überzeugt, wo die gekommen sind, wo die noch einen Tausender gekostet haben. Jetzt kosten die ja wesentlich mehr. Das Paar und das sind gute Rocklautsprecher. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, hat nicht viel Geld und hört aber mehr so Rockmusik und so, dann kann man die dann schon nehmen. Wobei, wenn es jetzt mehr in die Klasse geht, dann sollte man dann schon Richtung Waverdale arbeiten. Das sind die Sachen. Und dann habe ich noch ein, zwei Lautsprecherfirmen, die jetzt demnächst, was aus Frankreich kommt jetzt noch an, wenn ich meinen Laden wieder neu eröffne oder vergrößert geöffnet habe, dann habe ich noch ein paar französische, die ich mir zur Messe, sage ich mal, angehört habe, wo ich, ohne dass ich es wollte, einfach überzeugt worden bin. Und ja, das ist eigentlich dann schon alles, was man dann so hat. Aber ich habe auch, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, er möchte gerne jetzt den und den Lautsprecher haben, dann kümmere ich mich schon drum. So, und für, ich sag mal, Exoten oder so bin ich eh immer zu haben. Aber sag mal, manche Sachen mache ich halt eben nicht, weil ist jetzt, also die ganze große Mainstream-Geschichte da, das hat auch was mit dem Vertriebsweg zu tun und von mit den Möglichkeiten, die man als ganz, ganz kleiner Händler hat, weil ich mache das ja wirklich nur aus Freude an Sprache. Und da kriegt man dann halt eben auch manche Sachen dann nicht unbedingt angeboten, obwohl man es gerne möchte. Mhm. Aber es ist dann halt so, das ist dann, aber das, was ich bis jetzt habe, das Portfolio, finde ich zwar klein und fein, ich stehe dahinter, hinter jedem Produkt, hinter jedem Lautsprecher. Ich habe auch nicht aus jeder Marke jeden Lautsprecher, wo ich sage, das ist ein duftes Ding. Es gibt auch Ausreißer, wo ich sage, nee, die funktionieren nicht. Das wird andere sicherlich auch schon festgestellt haben. Manchmal ist es ja so, dass, ich sage immer so, die produzieren und entwickeln einen Lautsprecher und dann bauen die noch zwei größere und zwei kleinere davon. So, und oftmals ist es dann halt so, dass dann die anderen weiter oben oder weiter unten oder dann eben nur so, dass die unten so gut geworden sind, dass die weiter oben abfallen. Das haben wir auch schon festgestellt. Also das gibt es auch im Heimbereich, wenn jetzt so ein Lautsprecher sehr angemacht sind. Ja, und das sind auch meistens sehr langlebige Produkte noch dazu gesagt. Also da kommt auch nicht jedes Jahr neues Design raus, wo dann neuer Lautsprecher produziert wird, wo man denkt, ah, jetzt habe ich die von voriges Jahr, das gefällt mir, aber das neue schon viel besser. Also da wird der Kunde nicht getriggert, ständig was Neues zu kaufen. Was jetzt meine Lautsprecher betrifft, das hat dann schon etwas mehr Hand und Fuß. Und wenn es dann irgendwo mal eine Mark II-Version gibt, weil es ja immer mal so angesagt wird, ist es auch immer die Möglichkeit, dass man seine Lautsprecher dann auch mal aufpimpen kann. Mhm. Weil ich auch sehr oft mit Firmen zusammenarbeite, wo du Deutsch gesagt, wo man dann Entwickler dann ja mit denen selber noch reden kann, was man da machen kann. Also es ist eine keine Industriefertigung, wie jetzt bei großen Lautsprecherherstellern, die man schon angesprochen hat, Infinity, auch wenn die momentan gar nicht mal so groß sind, oder B&B, was er gesagt hat, das ist also, das geht vom Fließband dort ab und wird verkauft und dann ist das Ding zu.
Also sehr individuell, wie wir es jetzt zum Beispiel bei Plattenspieler jetzt auch von Clear Audio zum Beispiel kennen, ne? Hast es ja auch schon mal in der Sendung.
Bei Clear Audio baut man sich ja den Plattenspieler ja selber zusammen, wenn man einen Wunsch hat, wie gesagt, und bei den Chassis ist es auch so. Und selbst wenn ich einen Lautsprecher mal nicht da habe, wenn jetzt einer kommt und hat nicht da, dann gibt es immer die Möglichkeiten, weil die Händler arbeiten ja mit dem Vertrieb zusammen und der Vertrieb mit den Händlern, wenn es gesund ist, dann kann der Vertrieb auch mal solche Lautsprecher stellen. Also selbst wenn jetzt bei mir kommt und will mal den und den Lautsprecher haben, den ich bei mir jetzt nicht vorrätig habe, dann kann ich mir dann auf dem schnellen Wege versorgen. Und das haben wir auch schon gemacht, weil letztendlich ist ja auch der Vertrieb oder der Importeur oder der Hersteller auch dafür geneigt, sein Produkt auch anzubieten. Ja. Und nicht jeder Händler kann sich alles hinstellen, weil dann hat man dann tausende Lautsprecher und dann werden die dann, stehen dann bloß rum.
Okay.
Und dann ist es ja auch so, man sollte sich auch, wenn man als Kunde hat, ja maximal bis drei Lautsprecher anhören. Weil danach hat das Gehör sowieso keinen Geschmack mehr.
Achso, da ist man übersättigt. Das ist wie beim Wein dann irgendwie nach dem 20.
Oder wie bei, Douglas. Dreimal gerochen, man weiß überhaupt nicht mehr, was am Anfang gerochen hat.
Zum Schluss ist alles süß.
Ja. Nee, solche Sachen sind halt, das ist halt wichtig. Also, wie gesagt, was ich schon zu unserem Messe-Special gesagt habe, ist nichts zum Kaufen in diesem Sinne, sich da was auszuwählen, weil man einfach zu viel hört. Und wenn man dann sagt, okay, dann sollte man sich zwischendrin eine Zeit nehmen, dann sagen, okay, der Lautsprecher gefällt mir am besten. Mhm. Ich höre mir noch was anderes an, was weiß ich bei einem anderen Händler. Und dann kann man mal die zwei aus den insgesamt sechsten, meinetwegen die zwei Favorites, die kann man sich dann mal nach Hause holen und dann mal zu Hause anhören. Oder dann halt eben entsprechend dann sagt, okay, von zwei verschiedenen Marken, wenn es jetzt nicht sind, dass man muss sie dann wirklich im gleichen Raum hören und dann merkt man, was der Lautsprecher kann und nicht haben im Verhältnis.
Okay, also dann würde ich jetzt vorschlagen, machen wir mal so weiter. Ich hole gerade nochmal den Chat mit rein und habe dann auch gleich noch eine Frage in den Chat. Erstmal noch Grüße an Mario Ebenhöhe, hat ja auch YouTube-Channel und es war dann nochmal die Nachfrage, wie der französische Hersteller heißt, den du genannt hattest.
Ich guck mal nach, aber der sagt mir was vom Namen her. Ich gebe mal gerade mal ein. Aber es ist nicht der. Ich kann es gleich verraten.
Nicht Jean-Marie Renault. Nee.
Renault. Ich
das hat Planet auf Platte gemeint.
Der sagt ja, denn der sagt mir jetzt sowas. Moment, jetzt kann ich es ein bisschen einordnen. Ja, die sind bekannt. Die haben einen guten Leumund. Die sind es aber nicht. Bei mir wird dann, ich sage mal zunächst, zu Ed Ohm spielen. Die habe ich zur Messe gesehen und gehört und die sind auch sage ich mal, im Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gut.
Aber du hattest auch eine französische Marke genannt, weil ich dachte, die Frage ging dahin, dass du die nochmal wiederholst. Auf jeden Fall haben wir mal den Tipp.
Das hatten wir doch, wo ich über die Hand gesprochen habe. Da habe ich doch gesagt, die Ed Ohms, also A-T-U-H-M geschrieben. Mhm. Nicht oder Atoms mit H geschrieben, je nachdem, wie man es ausspricht. Ja, das sind Franzosen. Und die haben mich echt, ich bin reingegangen in den Raum und habe gesagt, Mensch, die klingen aber cool, das habe ich schon länger angehört. Ich dachte, dann habe ich die Preise gesehen.
Das war, glaube ich, gemeint, genau.
Genau, das ist das und das ist hängen geblieben. Und da habe ich jetzt auch, sage ich mal, den ersten Kontakt schon mal geschrieben, dass ich die gerne dann noch mit ins Programm nehmen würde. Es kommt halt immer darauf an, ob der Vertrieb sagt, ja, okay, wir haben gerade bei Ihnen 20 Kilometer daneben einen Händler, der das schon hat. Aber meistens bin ich ja sowieso hier in Sachsen und Umkreis manchmal auch der Einzige, der solche Produkte führt. Das macht mich auch ein bisschen stolz. Und gerade heute suche ich auch was raus, weil ich will halt auch weg von der Masse. Aber die Jean-Marie Renault, ja, die sind mir bekannt, vor allen Dingen die Lucia, die Tlen, die wurden immer mal so mal auch schon ein bisschen mit einem guten Leumund gesehen. Es gibt ja viele französische Lautsprecher, die angeboten werden, aber manche sagen mir halt persönlich nicht zu. Und bei denen hat es wirklich, wusste nicht, was ist. Und wenn mich sowas wegreißt, dann sage ich, dann ist es gut, dass ich das mit reinnehme.
Ja,
man muss ja hinter seinen Produkten stehen, sonst funktioniert es ja nicht.
Ich würde es jetzt mal so machen, Thomas, ich pinne mal für die Zuschauer hier live und dann in den Shownotes den Hersteller, der nicht gemeint war, aber über den wir gerade sprechen, Jean-Marie Renault, pinne ich mal an. Und in der Zeit kannst du ja gerne mal vielleicht auch ein paar Links mal bereithalten. Du hast ja auch noch ein paar Sachen vorbereitet, was jetzt konkret vielleicht gute Tipps wären, die du gerne noch mal highlighten möchtest. Ein paar Marken hast du ja genannt. Und in der Zeit würde ich mal den Chat noch dazu einladen, beziehungsweise überhaupt die Leute, die live dabei sind und vielleicht Lust haben zu berichten, entweder hier oben auf der Bühne oder halt eben im Chat, nochmal mitzuteilen, was sie, auf was für Lautsprecher sie so unterwegs sind. Dann können wir das nämlich gerne noch hier in die Sendung einpflegen. Also sprich, wenn ihr nichts dagegen habt, also sprich, wenn ihr es reinhaut, dann würde ich es mal vorlesen mit eurem Vorname. Und genau, dann, wenn du da nämlich Anknüpfungspunkte hast, Thomas, zu den Lautsprechern, hier, kannst du das natürlich auch nochmal kommentieren.
Nicht B&W, sondern von Audiophile B&M. Ja. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Verhältnis das jetzt oder welche Situation das jetzt gemeint war, wüsste ich jetzt nicht.
Ja, vielleicht hast du, er wollte dich, glaube ich, korrigieren im Chat, nicht Bowers & Wilkins oder was, sondern B&M, weil du, vielleicht hast du dich versprochen, weiß nicht.
Ich meine mit der Serienherstellung, ja, da ist B&W, Bowers & Wilkins, das ist ja nur Fließbandarbeit bei denen.
Ah, okay.
Bei Max und Müller ist es ja, die sind ja deutsche Produkte, da ist es nicht ganz so. Also ja, also dort ist mehr, weil die auch wesentlich aufwendiger rum, weil das ja aktive Lautsprecher sind, ganz anders gearbeitet werden können.
Vielleicht war es auch nur ein Spaß, weil das so ähnlich klingt oder so. Wir haben schon im Chat von Planet auf Platte, bei uns laufen aktuell die ELAC BS-133 Jet 3, also als Beispiel. Ja.
So, jetzt habe ich jetzt die Frage an die Gemeinschaft, an dich. Wo kann ich jetzt hier, ich bin jetzt raus aus dieser Matrize, wo ich jetzt diesen Link hochschicken kann.
Ah, du bist im Chat wahrscheinlich, da musst du.
Jetzt habe ich es hier, genau, die Genre. Gut, jetzt habe ich es. So, jetzt mache ich mal die Renault hat man hier. Und jetzt mache ich mal die angesprochenen, hoffentlich funktioniert das jetzt, diese Horns.
Ja, ist drauf.
Genau. Also die da jetzt gerade ein Minibild abgezeigt, das ist die Odeon, die ganz große Serie. Das ist natürlich nicht das, aber die haben auch schöne Kompakte und da kann man ruhig mal schauen. Und da habe ich eigentlich auch in jeder Größe was da. Und die sind dann, muss ich sagen, die haben mich auch echt überzeugt. Sind durch eine Suche für einen Kunde, der wollte halt unbedingt Lautsprecher einer gewissen Preisklasse haben. Und da bin ich dann mal auf die Suche gegangen, habe mich dann irgendwann mal erinnert, dass ich vor Jahren mal einen Testbericht gelesen habe und zack, hat das geklappt, hab sie da und bin auch sehr zufrieden mit den Teilen. Und auch bis jetzt die Kunden, die sie alle haben, die lieben sie alle. Zumal man dort die ja auch in jeder Wunschfarbe sich machen lassen kann, auch in Wagenfarbe, wenn man möchte, gerne. Wenn man ein grünes Fahrzeug hat, kann man die auch grün sich auch so lackieren lassen.
Ja. Und einfach oben aufs Dach schrauben dann.
Ja, das kann man auch noch, wenn man das will, aber man muss es ja nicht. Ja, da kann man dann schon ein bisschen diesbezüglich. Nein, das ist einfach so, manche haben dann irgendwo ein Favorit oder so oder sagen, ich habe eben eine Farbe, ich hätte gerne weiße Lautsprecher, die aber mattweiß sein sollen und das Horn selber, das hätte ich gerne in Glanz. Die machen das alles, es kostet nicht extra. Die sind da wirklich, wie gesagt, da noch handwerklich getestet und ist es von der Verarbeitungsqualität sehr hochwertige Lautsprecher. die auch von Anschlüssen da schon WBT nehmen. Also WBT ist ein Stecker und ein Anschlusshersteller aus Deutschland, der eigentlich Weltruhm und das Beste vom Besten ist, genießt. Und das sind immer Punkte, wo ich sage, da sieht man auch schon, ob der Hersteller, ob das ein Gerätehersteller ist oder Lautsprecherhersteller, ob er bei sowas sich dann auch Gedanken macht, wie er dann seine Lautsprecherkabel anbringt und dass das halt auch eine ordentliche Möglichkeit gibt, dort relativ verlustfrei dort die Sache zu gestalten. Und das haben selbst viele, viele teure Lautsprecher haben das halt nicht. Und auch Geräte, 20.000 Euro Geräte und haben dann halt eben nicht, sage ich mal, den hohen Standard an Anschlussterminals dran, sondern nur die billigsten, die es da gibt. Das sind so Sachen, wo ich dann halt drauf schaue, was jetzt auch die Nachhaltigkeit und die Qualität im Detail dann betrifft.
Und zu unserer anfänglichen Problematik, wo wir noch unser Grinsen auf den Lippen hatten, wenn ich hier reinschaue, ich habe die Auswahl zwischen 20 verschiedenen Holzoptiken, die ich dann hier wählen
das
kann.
Ist uns, also Farbe gibt es alles. Farbe gibt es alles und ob es BMW oder Lamborghini grün ist oder sonst was alles, also dort bei denen kann man alles machen. Mhm. Was das ist, die...
Wo liegen die so preislich von bis? Also in welcher Liga sind wir da jetzt?
Diese Aria-Serie, die ist mal, wenn wir dann mal, wenn andere mal schauen, die Aria-Serie, das sind sozusagen die Brot- und Butterlautsprecher, die gehen halt eben bei Kompaktboxen bei 2000 Euro ist Paar los.
Ich habe hier zum Beispiel Aria 1 MK2, ne? Das ist dann dieser
Das ist der Standlautsprecher. Die Kosten, die liegen so bei 3.500 rum ungefähr das Paar.
War in der Stereo Play 2017 im Mai ein Highlight.
Die Lautsprecher habe ich natürlich nicht in der Farbe, habe ich bei mir auch in der Vorführung und es gibt dann noch zur Aria 2 gibt es eine Nummer größer, die sind etwas größer und dann gibt es die Aria 3, das ist, sage ich mal, eigentlich aus dieses Jahr das Flaggschiff, da liegen wir dann bei 5.000 Euro das Paar und die haben ein größeres Horn und entsprechend, die sind auch in der LP mal sehr gut getestet worden und das ist der Test, an dem ich mich damals erinnert habe und die Dinger, muss ich sagen, da habe ich bis jetzt noch keinen gehört, der gesagt hat, irgendwie Das funktioniert mir nicht und das ist nicht mein Sound. Die sind eigentlich alle begeistert gewesen. Ob sie es dann zum Schluss gekauft haben, ist eine andere Nummer, aber so waren bis jetzt alle begeistert, was so ein Hornlautsprecher eigentlich da mit, das ist ja auch ein Hornlautsprecher in dem Sinne, auch in diesem Sinne, zwar kein Reiner, weil er ja einen Kolbenlautsprecher noch mit dran hat, ja. Aber das ist schon vom Preis-Leistungs-Verhältnis sind so gut und ich sag mal, für den Bereich gut 5.000 Euro ist richtig, richtig viel Geld, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn man sich der andere Lautsprecherhersteller anhört in dem Bereich, dann ja, muss man wirklich sagen, die haben dann hier schon eine gewisse Sonderstellung. Ob es geschmacklich ein ist, im Endeffekt, ist es eine ganz andere Nummer. Aber wie gesagt.
Auf jeden Fall ein interessanter Hybrid, weil wir es ja am Anfang noch von Hornlautsprechern hatten und jetzt hier quasi so wie so ein Hybrid zu sehen ist, der im Prinzip wechselt zwischen einer Optik, die klassisch ist für Lautsprecher und dann halt eben so einem aufgesetzten Horn wiederum, ne? Ohne so extrem hornförmig zu sein, dass das jetzt so ein absoluter Raumhingucker ist, ne, und dann so ganz spezielle Ausmaße annimmt.
Ganz also diese Hybride haben die ja, ziehen die ja bis ganz hoch, bis zur Audion eigentlich fast hoch. Also Audion fällt dann wieder raus. Aber selbst in ihre größten Lautsprecher, die eben in dieser, da ist ja das Horn, das überträgt ja fast bis 1000 Hertz runter. Und daran schließt sich ja dann der Mitteltieftöner an. Und dadurch, da das Horn so weit runterzieht, hat man dann ja auch absolut diesen leichten Sound, was ein Hornlautsprecher bieten kann, also diese Unangestrengtheit, Musik zu produzieren mit relativ wenig Leistung, obwohl man braucht ja schon ein bisschen Leistung, also mindestens mit 50 Watt sollte man schon wirklich an die Lautsprecher rangehen, weil das hat was damit zu tun, technisch ganz kurz gesehen, ein Hornlautsprecher spielt ja mit der gleichen Leistung wesentlich lauter als ein Kolbenlautsprecher und demzufolge muss hier ein bisschen Leistungsverlust produziert werden, um dann die Lautstärke anzupassen. Sonst hat man da immer das Horn blärren und dann Sapu oder den Tieftürmer hört man nicht. So, das ist jetzt das und dann machen wir noch die anderen, will ich noch mal zeigen.
Für die noch später nachgereckt sind, wir hatten gefragt, verratet uns mal euer Lautsprecher-Setup, was benutzt ihr? Wir werden das dann gleich im Chat sammeln und dann kann Thomas nochmal, wenn er welche davon kennt, das dann gerne kommentieren.
Ja,
noch habt ihr Zeit reinzuschreiben. Und Thomas zeigt uns gerade jetzt noch in der Zeit seine Lautsprecher. Genau, also das waren jetzt die Horns. Hast du noch was anderes?
Genau, dann nehmen wir noch dann die, ich weiß nicht, was wir ändern schnell. Das ist, nee, Quatsch. Ja, das ist immer hier. Mit Händen und Füßen ist das alles. Sollte anders pussen. So. Jetzt haben wir die Audio Solution, die Litauer, die sind auch etwas unbekannt. Deswegen will ich es halt mal zeigen, weil die anderen Sachen sind, sage ich mal, Audio Vector oder so, das ist eigentlich sehr bekannt. Da denkt man, Warfardale, da braucht man jetzt nicht unbedingt nochmal was dazu sagen, außer spezielle Fragen. Und die Audio Solution, die ich habe, die gibt es ja schon in mehreren Generationen und die haben, sag ich mal, geht bei 1500 Euro, jetzt bei 2000 Euro ungefähr ist die Kompaktbox los. Bewegt sich auch im Großteil von, sag ich mal, von 3000 bis 10.000 Euro und dann gibt es natürlich noch ein paar Ausreißer, die dann 50, 60 kosten, aber die werden gar nicht in Europa verkauft, das geht alles nach Russland, weil dort macht er sein Geld. Und die hatten früher einen Vertrieb in Deutschland und zufällig in Cottbus und dadurch haben wir uns mal kennengelernt und dadurch bin ich zu den Produkten gekommen durch die Internetrecherche am Anfang. Muss sagen, ja, es ist ein guter Lautsprecher, die können auch ein bisschen was ab, die können auch Schalldruck machen, haben auch ganz leichtes Horn im Hochtonbereich eingebaut. Fürs Abstrahlverhalten wurde das gewählt. Gibt auch in sehr vielen verschiedenen Farbenmöglichkeiten und vom Design war ich mal relativ zeitlos, weil sie einerseits schlicht, andererseits modern sind. So, und anhören, wie gesagt, muss man sich das halt alles mal um deinen Lautsprecher richtig ein, das ist ja schätzen.
Na ja, klar. Aber die haben auch so teilweise Namen, ne? Es gibt
Figaro oder die Ouvertüre.
Ja, oder diese Vintage-Serie, die spielt ja dann gleich ganz damit, ne? Vintage C, Vintage B.
Vintage 5, ja. Die Dinger, die kosten, das sind die, wo es dann, sag ich mal, ab fünfstellig losgeht. Also da
die sehen auch so ein bisschen aus wie so Servierroboter, das ist ganz witzig.
Ja, aber man muss daran sehen, dass das Schwarze da hinten, was da fehlt, das ist gar nicht, das ist bloß eine Designfrage. Also das Ding ist komplett, ist rund. Also es ist nicht so, dass das so wie C gebaut ist. Das sieht man auf dem Bild nur schlecht. Das ist hinten zu.
Ja? Okay.
Also da muss man dann schon mal, wenn man da mal bei den Lautsprechern selbst reingeht, dann man hat eine andere Farbe, dann sieht man es einfach bei den, dass es dann hier an der Seite gibt, so eine Seitdarstellung. Die machen das auch sehr schön auf ihrer Internetseite mit verschiedenen Farben. Ja. Da sieht man, dass das schon ein ganzer Lautsprecher ist und nicht nur die Hälfte.
Okay, ja, cool. Ja. Okay, das wäre dann Audio Solutions. Genau. Hast du auch noch was jetzt so, du hast ja mal anfangs gesagt, geht auch schon los bei 1000 Euro plus, dass man so in den audiophilen Bereich mal reinkommt. Hier ging es jetzt wieder eher bei höheren Preisen los. Hast du da was, hast du da noch einen Link, was du da empfehlen würdest, wenn man jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte?
Ja, dann kann man dann, ich sag mal so, wenn man es jetzt mit die Warfardale, jetzt muss ich bloß nochmal, wo ich mir schnell mal den Link gleich schon mal oben reinstellen kann. Also die sind, die haben ja auch Lautsprecher von bis und haben, kann man da mehrere Serien, wo man noch für sehr, sehr kleines Geld dann hat und im Verhältnis sind sie eigentlich, aufgrund, weil es eine britische Traditionsmarke halt ist, die ja, ein bisschen Know-how dahinter steht und entsprechend auch, sage ich mal so, die Preis-Leistung, das funktioniert schon. Also es gibt ja verschiedene Serien, die ganz einfache Serie, die ist wirklich halt für die, so jetzt lädt es gerade hoch wieder, die ist halt, sag ich mal, für die Einsteiger, wo es wirklich dann halt eben schon für 100 Euro oder 120 Euro schon die Miniboxen gibt und so für 300, 400 Euro dann die Standboxen und dann aber diese Evo-Serie, die ich eigentlich favorisiere mit den Transmission-Hochtöner, die kosten dann schon irgendwo so um die 500, 600 Euro. Ich habe alle Preise nicht im Kopf, weil ich kümmere mich immer aus den Preisen, wenn es darum geht. Und hätte vielleicht vorneweg noch machen sollen. Aber Bill Manko muss schon dabei sein. Aber das ist auf alle Fälle und die werden auch manchmal auch günstig angeboten.
Also auf jeden Fall kann ich sagen, dass diese Heritage-Serie tatsächlich das ist, was wir schon öfter hier in der Community gesehen haben. Ne? Die haben bei Sound & Grooves gestanden, bei Basement 45, wenn ich da richtig liege. Da gibt es ja dann auch diese Stands dafür. Ne? Und
ja,
den kleinen, also den Denton 85, den hatten wir ja auch schon im Podcast erwähnt, ne? Und damit kannst du im Prinzip auch nochmal bestätigen, dass das gerade so für den Einsteigerbereich in Sachen Audiophil, HiFi eine gute Wahl ist. Ne?
Ja, also die Diamond-Serie, sage ich mal, ist ein guter Einstieg. Ne? Die Heritage ist ja dann, sage ich mal, die Mittelklasse, die halt immer auch ein bisschen auf ihrem klassischen und Vintage-Design abfährt. Die Evo-Serie dabei, das ist, sage ich mal, so die gute gehobene Mittelklasse, wo man dann auch, sage ich mal, einen Standardspeicher für 1500 Euro oder so ganz gut kriegt oder ein paar Euro mehr. Mhm. Und dann die Elysian-Serie, die gehen dann schon ins Geld, da geht es dann, glaube ich, ab 5 los, ab 4,5. Die sind dann, also das paar 4.500 Euro, die sind dann auch schon etwas größer, voluminöser. Wobei ich aber hier sage, bis jetzt haben die mich persönlich noch nicht überzeugt. Also diese Serie. Okay. Also muss ich ehrlich sagen, da gibt es fürs gleiche Geld, würde ich da lieber Horns nehmen.
Okay. Na ja, gut.
Bin ich einfach mal so frei. Das ist ja meine Meinung. Aber es ist halt so, es gibt doch Leute, die halt dieses Design ihnen gefallen und dann, wie gesagt, dann können sie es gerne auch kriegen oder sich anhören.
Kein Thema. Okay, cool. Thomas, wir machen mal weiter. Hast du noch einen Link oder sollen wir mal die Boxen aus dem Chat kommentieren?
Nee, da würde ich sagen, machen wir mal die Spannung, was wir die anderen Leute haben, was man dazu sagen kann, weil ich meine, die haben es ja auch gemacht und sich eingeschrieben. Schau jetzt mal rein, was es da hier so gibt.
Am besten fangen wir oben an, dass wir nicht durcheinander kommen. Ich sag dir mal, wo es losgeht aus meiner Sicht. Also wir hatten ja schon mal kommentiert, dass Planet auf Platte die ELAC BS133 Jet 3 verwenden. Haben aber noch dazu gesagt, als nächstes werden wir wohl mit etwas von Acoustic Energy testen. Die kompakten AE500 interessieren uns da sehr. Kannst du dazu was sagen?
Ich guck da mal nach. Ich muss die Lautsprecher erstmal anhören. Anschauen, damit ich das mal ein bisschen zuordnen kann.
Thomas, welche wollten Sie haben? Thomas baut sie mal schnell auf, setzt sich ins Stereo-Dreieck. Er ist in 10 Minuten zurück mit einer Fachanalyse. Nein, genau. Schau sie dir mal an, wenn du sie noch nicht.
Acoustic Energy. Ja, ne, gut. Kann ich alles dazu jetzt nicht sagen, was das jetzt. Es ist ja auch so, man muss ja sagen, es gibt ja in Deutschland über 250 Lautsprecherhersteller. Und ein K-Händler kann alles, ne? Nee. Das noch dazu. Und
aber vielleicht Endes, der Hersteller Acoustic Energy beziehungsweise ELAC, hast du da Erfahrung?
Ja, ELAC schon, ja. Also ELAC ist ja, kennt man ja schon, wurden damals leider ein bisschen auch auf ihrer Vertriebsstruktur verrissen, weil sie nur über die Märkte gegangen sind, weniger zu den Händlern.
Auch Sponsor und sind aber doch, haben schon ein gewisses Know-how. Schon Vinylbus, Grüße, Sponsor vom Vinylbus.
Ja. Ist jetzt nicht mein Sound, den sie rüberbringen. Das ist jetzt nicht so. Ich will jetzt das Produkt in ja nicht irgendwie schlecht reden. Wenn man damit glücklich ist, ist es okay. Und aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung ist man vielleicht auch von diesen ganzen Mainstream-Geschichten, wo die ja eindeutig dazugehören, auch vielleicht mal prinzipiell weg, hat so ein bisschen spezielles Hören sich dann nun erzogen, beziehungsweise, aber das muss kein schlechter Lautsprecher sein, oder das will ich, oder keine schlechte Marke, das
naja,
will ich
sie jetzt. Sie sind ja auch selber überlegen, zu wechseln, also sprich, so ganz zufrieden sind sie auch.
Ob sie jetzt mit den ELAC oder jetzt die Acoustic Energy, das kommt halt immer drauf an, wenn man es direkt vergleicht, sollte man auch, ich weiß nicht, ob sie Standboxen haben oder kompakte, dann sollte man die zwei auch miteinander vergleichen. Also man kann jetzt keine Apple und Birn vergleichen, eine Kompaktbox mit einer Standbox oder so. Das funktioniert nicht. Also das funktioniert schon, da hört man riesen Unterschiede, aber das ist dann kein direkter Vergleich. Also da braucht man sich auch nicht drei hinzusetzen. So, und dann das dann zu machen. Okay. So, dann, hier schreiben sie ja, die kompakten E500. Ja, Kompakte haben immer bitte was Besonderes. Die finde ich immer ganz witzig. Also ich mag ja auch gerne Kompakte, obwohl ich schon persönlich ja relativ große Sachen zu Hause stehen habe. Aber solche Kleinsachen, die sind schon immer niedlich. Und die können manchmal wirklich gut Musik. Aber es ist wichtig, dass man dann bei den Dingern ja nicht mehr wie 1,50 Meter, 2 Meter davon entfernt sitzt. Also für einen größeren Raum sind die nichts gedacht.
Also einfach mal alles komplett umräumen und dann
klingt super. Fein Audio, das sagt mir auch was. Das habe ich auch schon mal gelesen. Ich muss mal Lautsprecher.
Ja, guck's mal nach. Ich sag's schon mal den anderen, alias Podcast-Hörer, um was es geht. Und zwar hat Audiophile Berlin die Backes und Müller Prime 14 ins Rennen geschickt. Und danach gab's noch einen Link. Da gucke ich jetzt gerade mal, ob das was damit zu tun hatte. Ja, offenbar schon. Da sieht man. Oh, Moment, nee, ich gehe nochmal zurück. Doch, ja. Dann kommt nämlich noch ein Link, wo man die wohl auch sieht. B&M. Wo wir es eben hatten, zwischen B&M und BMW. Also da, wenn du auf den Link klickst, siehst du sie direkt, wie sie aussehen. Da, full Service hier in unserer Community. Perfekt. Ja, genau, die hat man ja an früherer Stelle im Talk, hat man ja die Marke schon mal, haben wir ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen.
Also zu diesen Feinaudios, ja, das ist ein bisschen Tannoy-mäßig, auch so vom Design her. Gut, wie gesagt, kenne ich persönlich nicht, gebe ich ehrlich zu, habe ich auch noch nie bewusst gehört, kann ich nicht sagen. Vom Design her, ja, ist bekannt, dass es diese Ausführung, Kev macht ja auch diese Koax-Geschichten dann im Hoch- und Mittleren Bereich. Und ja, wenn man damit glücklich ist, warum nicht? Ich meine, manchmal kriegt man Dinger da vorgestellt, wo man sagt, ah, wie sehen denn die aus? Und dann klingen die wie verrückt. Ja. Das ist Quadral Aurum, das ist ja auch schon relativ altes, also sage ich mal, ein alter Markenname. Ja.
Genau, das haben wir von Vintage Hi-Fi Fan. Bei ihm laufen Quadral Aurum Montan 9. Nix Vintage ausnahmsweise, günstig zugeflogen und passen bei ihm prima.
Ja, die Kev 1150. Ja, mit Kev habe ich ein bisschen Problem, habe ich sie leider noch nie persönlich gut gehört. Selbst die ganz großen Dinger, diese Blades da, haben mich nie so überzeugt, mehrfach angehört, haben mich nie so abgeholt. Ist nicht so mein Sound für mich persönlich. Aber qualitativ ist das Zeug in Ordnung. Also da kann man nichts sagen.
Also das war jetzt von Mario, der...
Ich bin da jetzt schon hier beim vor 11 Minuten steht er da. Ja, da sind diese kleinen kompakt. Ich meine, die haben eine gute Wiedergabe aufgrund der Tatsache, weil sie das ja koaxial abspringen. Mhm. Deswegen ist es dann einfach, sag ich mal, wenn man im Nahfeldbereich ist, ist das echt super. Sicherlich machen sie auch einen recht guten Raumgeschichte.
Aufgrund das sind die Kev LS50 Wireless 2 in Verbindung mit dem Sub KC62 bei Mario Ebenhöhe, genau. Gut. Dann haben wir hier bei Vinyl and the Wolf, Grüße, mein lieber Partner aus Vinyl und Pre-Order. Der hat Lautsprecher von Project.
Ja, die werden dazu nur gekauft. Also Project entwickelt keine Lautsprecher. Die werden einfach, ich sage mal so, es gibt Lautsprecherhersteller, es gibt Gerätehersteller und die sollten sich nicht übergreifend das Zeug irgendwo zuschießen. Das wird Quatsch. Also ich... Prinzipiell würde ich sagen, da gibt es jeder Lautsprecherhersteller, der vielleicht böse Viertel davon kostet, der hat einen besseren Sound als diese Project-Geschichten. Die werden einfach nur dazu gekauft und habe da bis jetzt auch keine persönlichen guten Erfahrungen bisher gehabt. Muss aber sagen, ich habe sie bis jetzt bis zweimal gehört auf der Messe. Meistens stehst du davor, kann man eh nicht so richtig einsetzen, aber das würde bei mir nie in den Laden kommen. Project habe ich ja selbst, das ist eine andere Nummer, Plattenspieler ist eine andere Nummer, aber das wird dann nur dazu gekauft und kommt dann das Label drauf und die Dinger kommen irgendwo aus Fernost und ja, die bieten dann halt ein komplettes System an, was man ja ganz witzig findet, aber ja, funktioniert als, sagen wir es mal so, als Musikwiedergabe mag es funktionieren, wenn er damit glücklich ist, warum denn noch nicht?
Oh. Auf jeden Fall kann ich sagen, es sieht bei Wolfgang sehr geil aus.
Das kannst du gerne.
Wolfgang auf dem Instagram-Profil, mega geile Passungen, also mit diesem weißen Plattenspieler und die farbigen Platten und das weiße Board und die Boxen und so, das ja, ist halt alles.
Nee, sein, ich will gleich mal gucken, wie es sein.
Ich hab's noch nicht gehört, ich hab's immer noch nicht zum Wolfgang
das
geschafft.
Instagram, das sein Profil.
Ja, Wine and the Wolf. Ja. Kannst das immer schön angucken. Während du guckst, kann ich noch sagen, Planet auf Platte hat doch nochmal beteuert, dass sie mit ihrem Vorhandenen gar nicht so unzufrieden sind, wie ich es vielleicht vermutet hätte, weil sie jetzt was Neues hören. Und zwar haben sie geschrieben, doch, sind mit unseren ELAX super, super glücklich, sind auch Regallautsprecher. Die Acoustic Energy soll nur mal zum Vergleich hier einziehen, haben mal Lust, was Neues zu hören. Smiley war davor, genau.
Gut. Ja, bei Vinyl of the Wolf, dieser weiße Plattenspieler, den er da hat, ist schon klasse. Also Ding fetzt, also einfach nur vom Optischen her. Also sowas würde ich mir einfach nur kaufen, weil es eben weiß ist und das ist cool. Da muss ich sagen, da hat er wirklich dürfte Sache, wenn die Lautsprecher noch dazu weiß sind. Ich habe sie bloß noch nicht gefunden, aber passt, alles gut.
Das sieht man nicht immer, genau, muss man ein bisschen durchgucken.
Ah, nee, also der Dreher selber ist ja schon ein bisschen hochwertiger und das funktioniert schon.
Ja.
Das funktioniert schon, ja. Alles in Ordnung.
Ja, und Planet auf Platte werden ja dann bestimmt bald mal ein Video bringen, wenn dann die Neuen einziehen und sagen, jetzt gibt es bestimmt einen Vergleich, dann kann man das auf den ihrem Kanal dann auch immer weiterverfolgen.
So. Ja, da bin ich aber auf den Vergleich bin ich auch gespannt. Mhm. Ich würde sogar die Acoustic Energy bestimmt da einen kleinen Vorrang geben.
Ah ja, Spannend.
Also leise gesagt.
Spannend. Ja, da müssen Kim und Luca mal an irgendeiner Stelle nochmal in die Kamera grinsen oder geheimes Zeichen geben oder mal winken.
Genau.
In den Podcast mal so rüber. Medien-Cross-Plattform technisch, dass hier jetzt der Thomas die Kommentare dazu kriegt. Sehr schön. Ja, cool. Und dann hatten wir noch von dem Gerold Mattheis Fine Audio F500 101 an Regler.
Die hatte ich ja schon. Die hatte ich kurz schon.
Die
hatte ich ja schon kurz angesprochen. Das sind die ja so, sag ich mal, etwas klassisch, mal so Tannoy-mäßig ja gebaut worden sind vom Geäußeren. Mhm. Und auch so Kev, die Verbindung gibt es ja dazu, ja. Nee. Es gibt sehr viele Lautsprecherhersteller und da kann man einfach auch nicht alles kennen. Und die großen Klassiker wie Kev oder so, ja, die kennt man schon, die hat man mal gehört. Aber meistens ist das so, wenn du die zwei, dreimal gehört hast, als HiFi-Fan, dann sagst du dir, hast du gehört, haben dich nicht so weggeholt, dann lässt es auch weg. Da kann die Entwicklung natürlich heutzutage ganz anders sein. Da muss man wirklich individuell immer reingehen. Aber dazu gibt es ja verschiedene Händler. Jeder hat ja nur seine Vorlieben, die er da gerne anbietet. Und ich meine, es ist halt eben doch ein bisschen weg von dieser ganzen Mainstream-Geschichte.
Ja. Okay. Ja, das werden, glaube ich, wenn ich jetzt keinen übersehen habe, so die
ich sehe jetzt aber auch keinen mehr.
Chatbeiträge von Lautsprechern. Die anderen halten es geheim, die möchten es nicht sagen. Also auch
ist okay. Ja nicht so schlimm, nein.
Muss man ja nicht. Genau. Dann sind wir doch mal soweit ganz gut im Bild. Hast du noch einen Link für uns von einem Hersteller, wo du uns noch empfehlen magst? Ansonsten hätte ich noch eine andere Frage an dich, die da so ein bisschen.
Nö, jetzt erstmal nicht unbedingt, weil das bei mir auch nicht so breit gefächert ist jetzt am Angebot. Von den neuen will ich jetzt erstmal nichts groß erzählen. Das kann man vielleicht mal später mal nachbringen, weil die Internetseite ist da auch ein bisschen komisch aufgebaut. Aber ich kann es ja trotzdem mal schnell raussuchen. Das soll jetzt nicht das sein, dass man dann mal bitte die Neugierde mal kurz befriedigt.
Okay, Atom so, quasi. Haben wir
das noch geschaut. Genau, das sind dann die jetzt demnächst dann bei mir auftauchen und da haben wir zwischen Bottas Standboxen und ein paar Kompakte mit anbieten.
Weil ich wollte jetzt so ein bisschen von den Herstellern und von den neuen Lautsprechern nochmal so ein bisschen mich wegbewegen. Wir hatten ja damals schon in dem Low-Budget-Folge mit Sound & Grooves auch beteuert, da warst du ja auch ganz stark mit an Bord, dass man gesagt hat, so, dass man auch so auf dem Sekundärmarkt gebrauchte Lautsprecher ganz gut kriegt, die so ein bisschen damals High-End waren, heute jetzt halt gebraucht günstiger sind. Also wenn man sich da ein bisschen auskennt und auch so ein bisschen an Herstellern orientiert, dass man da ganz cooles Zeug findet. So hat es auch damals noch eine Plattform empfohlen, wo man da nachschauen kann. Also hört das gerne mal nach, wenn ihr so in die Richtung euch interessiert. Von der Warte aus haben wir also das Thema Lautsprecher auch schon mal bearbeitet. Jetzt würde mich aber noch interessieren, was du eigentlich, wo ich gerade frisch importiert bin von Saschas Sessel, Vinyl Check, seine Boxentürme genossen habe, was du zu dem Thema Selbstbau von Lautsprechern denkst. Also hast du da Verbindungen zu dieser DIY-Szene? Hast du da mal Sachen gehört? Hast du eine Meinung zu? Das würde mich noch abschließend interessieren.
Jetzt Selbstbau. Thema Selbstbau. Also das sind ja zwei grundverschiedene Geschichten, die dann sind. Die einen kaufen fertig und die anderen bauen selber. Die Meinung zu sagen, ich baue mir selber ein paar Lautsprecher und spare dadurch Geld, ist ein Trugschluss, ist meine Meinung. Nicht jetzt, was jetzt, wenn jetzt solche Riesendinger gebaut worden sind, wo du dir jetzt angehört hast, sondern jetzt mal vom normalen Handelsüblichen. Es ist der Spaß an der Sache selbst und dieses Prüfen und dieses Checken. Das sind halt mehr die Bastler, dieser Frickler, die dann halt eben gerne sowas machen wollen. Es gibt auch Bastelsets, wo man sagen kann, oder Bausets, wo man sagen kann, ich kaufe mir alles, dass man dann im Baumarkt das Holz zu schneiden, klebt das zusammen, mache ein bisschen ab. Spaß an der Freude. Also wer Spaß am Basteln hat und Spaß am Zusammenbauen von solchen Sachen, den sollte man unbedingt mal sagen, probier das einfach mal aus. So, und die Dinger müssen jetzt nicht schlecht klingen. So, aber diese jahrelange Erfahrung, diese speziellen, sag ich mal, Elemente, Materialien, Designs, das kriegt man halt mit Selbstbau nicht hin. Es wird immer irgendwo eine viereckige Kiste bleiben und auch wenn man da jetzt in dem Bereich so ist, dass man sagt, ja, okay, das ist das, was ich gerne haben möchte und das gefällt mir auch optisch, dann ist es ja okay. Ich will nicht sagen, dass die Dinger schlecht sind oder dass die besser sind. Das ist sowohl als auch möglich. Aber wer jetzt, sage ich mal, sich in diesen der Meinung ist, ich spare mir jetzt einen Haufen Geld und kaufe mir, was weiß ich, für 500, 600 Euro so einen Selbstbausatz und löte mir das zusammen und habe mal Spaß dabei, ist alles in Ordnung. Aber wenn er der Meinung ist, dass er dann Lautsprecher hat, die dann, wenn man mal alles zusammenrechnet, mal seine Arbeitsstunden und sonst was, lassen wir die mal weg, weil die hat er ja selber, das ist ja seine Freude dran. Aber ein bisschen mit Lackieren und sonst was, dass es dann noch gescheit aussieht, da geht dann mindestens Geld noch einmal doppelt drauf und da sind wir bei 1000 Euro. Und da gibt es dann auch schon gute Lautsprecher, die dann funktionieren. Und meistens ist es so, diese ganze Entwicklungsgeschichte, die dann irgendwo gemacht worden ist, das ist bei, wenn man jetzt wirklich anfängt, selber Lautsprecher zu bauen, da braucht es viel Zeit, viel Geld und viel Muße dazu. Also das ist für den normalen Hörer, der einfach das nutzen möchte, auch zum Beispiel Geräte bauen oder sonst was alles, ist das eigentlich, würde ich nicht unbedingt empfehlen, außer man hat wirklich die Bastelleidenschaft. Wenn die Bastelleidenschaft im Vordergrund steht und dann das zu hören, und meistens bauen die ja ihre Dinger ja dann meistens ja noch 10-mal um, und da ist es eine ganz andere Welt. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber es gibt auch Lautsprecher, die selber gebaut sind und auch sehr gut klingen können.
Ja, also da ich jetzt das Beispiel Sascha eingangs noch aufgeführt habe, müssen wir da nochmal die Kurve insofern weitergestalten, dass ich auch an der Stelle sagen muss, wo ich die Boxen auch selber gehört habe und die Gespräche, die ich mit ihm darüber geführt habe, ist es natürlich jetzt in diesem besonderen Fall, und er ist natürlich sehr besonders, nicht nur wegen der Größe, tatsächlich so, dass das Geld, das er jetzt in diese Boxen investiert hat, ja, und die Liga, in der er da angekommen ist, das ist allerdings auch 18 Jahre Entwicklung, ja, von den Anfängen
dann bis heute. Das muss man ja auch nicht außer Acht lassen, genau.
Ja, da glaube ich ihm natürlich zu 100%, denn er hat da viel Erfahrung und viel gehört, dass eben diese Boxen tatsächlich in einer Liga spielen, die sich da preislich mit dem, was er ausgegeben hat, nicht abbilden. Ja, also einfach gesagt, er hat wesentlich weniger eigenes Geld da reinstecken müssen, als man ausgeben müsste, um einen vergleichbaren Lautsprecher zu kaufen, der so klingt. Ja, aber das liegt jetzt eben an der ganz besonderen Expertise und dieser besonderen Art, wie er die Dinger gebaut hat. Also wer sich da nochmal näher für interessiert, kann ich sehr das Interview empfehlen, das ich vor kurzem auf meinem Kanal dazu gebracht habe, oder auch das eigene Video von ihm, wo er nochmal ein bisschen was durchblicken lässt, wie diese Boxen gebaut sind. Alles verrät er ja nicht und über Preise spricht er auch ungern, aber durch interne Gespräche kann ich zumindest so viel sagen, ohne zu viel zu verraten, und das muss man eben auch nochmal als ganz besonderen Fall betrachten, beziehungsweise einfach ein Sternchen dran machen. Aber grundsätzlich, das, was du gesagt hast zum Selbstbau, erscheint mir erstmal schlüssig, und wir kennen ja auch Bastler in der Szene, ne? Wo da wirklich sich tief reinarbeiten, und ich glaube denen auch, dass die da gute Ergebnisse haben. Und es ist natürlich auch ein besonderer Stolz, denke ich, auch mal wieder an anderer Stelle, wenn man was selber kreiert hat, was überhaupt in gewissen Ligen, je nachdem, wo man da spielt, dann mithalten kann, jetzt mal ganz unabhängig vom Preis, weil man natürlich, was man bei wenigen Herstellern kann, sehr viel dann auch individualisieren kann. Ne? Du hast ja das Beispiel mit den Hornlautsprechern eben genannt, wo man individualisieren kann, aber das ist ja nicht der Normalfall. Ne? Also insofern. Also
beim Sascha möchte ich mal behaupten, einfach ohne jetzt mal Preise zu wissen, aber ich denke mal, mindestens Faktor 3 würde bei ihm sein. Also ich sage jetzt mal, wenn er 3 Euro ausgegeben hätte und er müsste sich den gleichen Lautsprecher kaufen, müsste er 9 Euro bezahlen für einen gekauften Lautsprecher. Also das will ich mal schon aus dem Kalten so rausziehen, was auch ein gutes Verhältnis wäre, weil ich kann mir ungefähr vorstellen, was die Dinger kosten. Ich meine, er hat ja nur die Lautsprecher, die Endstufen hat er ja früher schon gehabt, da hat er sich ja nichts Neues einfallen lassen. Das wäre ja auch Quatsch, er hat das ja so genommen, so wie ich das mitgekriegt habe. In seinen Videos hat er ja nicht darüber gesprochen. Und wenn man jetzt von der Größe her des Lautsprechers und dieser Aufteilung her, erinnert mich an die alten 800er B&W mit diesen dreieckigen Subwoofern dazu, das ist ja so ähnlich gemacht worden. So, und die haben ja damals auch richtig, glaube ich, auch fünfstellig, ich sage jetzt mal roundabout, glaube ich, 35 oder 40.000 Euro D-Mark damals gekostet. Heutzutage würden sie 4 Euro kosten. Also da hat er schon im Endeffekt Geld gespart. Das wollen wir gerade. Ab ein gewisses Niveau fängst du wirklich an, Geld zu sparen, weil solche großen Flaggschiffe von diesen Herstellerfirmen, also die teuersten Lautsprecher, die sind halt eben auch teuer, damit sie auch teuer sind. Also die Entwicklung selber steckt natürlich auch viel Entwicklungszeit dahinter, die irgendwo bezahlt werden muss. Aber das ist genauso wie beim Auto. Wenn Mercedes das beste Auto dort baut, was sie so in der Serienproduktion haben, dann kostet das Ding ja an der Herstellung ja auch nicht mehr als ein normales Auto. Aber dort ist halt eben viel Hohai rundherum und entsprechend muss es halt so teurer sein. So. Und ich meine, irgendwie muss das ja alles refinanziert werden. Und die 18 Jahre Entwicklung, die er hat, wenn man seine alten Lautsprecher als Entwicklungskosten auch noch mit reinnimmt, dann wird es dann auch schon vielleicht etwas relativierter sein, weil das muss man ja auch mit reinnehmen, ganz ehrlich gesagt. Und aber jetzt vom Standpunkt her ist es muss nicht unbedingt jetzt teurer sein, aber es kann teurer werden, was jetzt die Selbstbaugeschichte ist, wenn man nicht aufpasst.
Ja.
Aber das, im Endeffekt muss er Spaß sein. Ich glaube, er hatte mehr Spaß am Bauen und wollte halt dieses Produkt haben.
Traum verwirklicht und er kann ja auch sowas nicht einfach mal auf dem Markt kaufen. Ja, er hatte da eine ganz spezielle Vision, wie das Ding sein soll. Ja, ja. Und die hat er umgesetzt. Also das muss man dann sowieso jetzt abseits von der von mir eigentlich allgemein formulierten Frage nochmal separat bewerten. Aber falls irgendjemand da draußen einen Tipp sucht, Vintage Hi-Fi Fan hat sie in den Chat gehauen. Ich würde es dann später in den Shownotes verlinken. Habe ich auch schon öfter gehört. Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Ne? Da kann man reinschauen. YouTube-Channel. Ja. Ganz unterhaltsam, wenn es um Selbstbaugeschichten geht. Ne?
Sehr schön. Das sind ja Sachen, die Selbstbaugeschichte ist ja bei den Lautsprechern ja immer noch, sage ich mal, legitim. Und wie gesagt, wenn es basteln und das dran rumwerkeln einen Spaß macht, dann ist es ja als sich schon die Freude. So, deswegen ist es okay.
Word. Okay, dann würde ich sagen, verlassen wir die DIY-Ecke und ich würde dich jetzt gerne nochmal zum Abschluss fragen. Einerseits, haben wir was Wichtiges vergessen? Sind wir der einer Sache schuldig geblieben, weil was die Zuschauer allenfalls erahnen, aber vielleicht noch nicht wissen, wir haben keine Fragen vorher abgesprochen. Also frei nach der Tradition des Hangouts war das jetzt komplett spontan, wie du dich diesen gestellt hast. Deswegen muss ich dich das am Schluss fragen, nicht, dass ich hier die Outro-Melodie spiele und dann fehlt was Elementares. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, was kann man als Kunde machen, wenn man jetzt Interesse hat, mal einen Lautsprecher von dir zu testen?
Fangen wir von hinten mit der letzten Frage an. Also wenn jemand Interesse hat an irgendwelchen Produkten, die ich habe oder für, oder wenn er was sucht, kann er mich gerne entweder über meine Internetseite anschreiben oder anrufen. Meistens nachmittags bin ich persönlich mit dem Büro. Und da ich das ja auch, wie schon mehrfach angesprochen, nur als Leidenschaft betreibe, gibt es auch in diesem Sinne keine Öffnungszeiten. Also wenn das dann sonntagsvormittags oder sonntagsvormittags ist und es passt mir und ich habe Zeit, dann nehme ich mir auch gerne die Zeit, weil manchmal für solche Sachen ist dann manchmal auch günstiger, weil man dann insgesamt Ruhe hat. Und wenn jemand was gerne hören will oder ausprobieren will, einfach anschreiben, Kontakt. Und es gibt ja auch die Post, man kann vieles hin und her schicken. Und gut, ich sitze ein bisschen weiter weg von vielen anderen. Aber ihr seid auch gerne eingeladen, wenn der Timo dann große Reklame macht, wenn dann meine Merana Haifi-Tage dieses Jahr noch sind. Die kommen dann auch noch.
Magst du das noch genauer erklären, schon mal vorab oder noch nicht?
Ja, ne, schon, kannst du erklären. Also ich habe ja vor, wie ich schon angesagt habe, meinen neuen, schrägstrich alten Hörraum wieder herzurichten. Also ist schon fast, wir räumen schon die ersten Haifi-Geräte Ende nächster Woche ein. Und der hat dann eine offizielle Eröffnung, die wahrscheinlich irgendwann mal im November stattfindet, wahrscheinlich Mitte, Ende November. Es wird aber noch mal genau proklamiert, wann es ist. Und da wird dann mal Freitag, Samstag und vielleicht auch sonntags, je nach Zulauf, dann mal alles zu hören sein in der gemütlichen Runde. Und ja, so als kleine Eröffnungsfeier und Wiedereröffnungsfeier. Und so, wenn die kältere Jahreszeit ist, sitzt man ja wieder lieber vor dem Hi-Fi-Anlagen, anstatt im Sommer, wenn es so heiß ist, wenn die dann auch noch kocht dazu. Ja, das ist das, was jetzt demnächst bei uns passiert oder bei mir. Und aber da gehen wir dann auf Details und sonst was ein. Und wenn jemand fragt, wo ich herkomme, also ich sitze in der Nähe von Chemnitz, Zwickau, direkt an der A4 und vielleicht kennen Sie Merane als Radfahrer, kennen Sie vielleicht durch die Friedensfahrt, durch die steile Wand, und Hefe Schur, der jetzt wieder bei uns war. Und ja, kleines, niedliches Städtchen. Und da gibt's halt mich auch noch dazu, der die Musik macht. Okay. Sonst habe ich erstmal nichts extra zu sagen. Ich denke mal, wir haben schon ein paar Zeit ein bisschen rum. Und wenn die anderen sich gut unterhalten fühlten und noch nicht selber jetzt noch eine Frage haben, kann ich das von mir aus jetzt gerne beenden. Sonst hören wir uns ja dann beim nächsten Mal wieder.
Genau, denn das ist ja sozusagen gerade erst der Startschuss von dieser neuen Reihe. Ich werde dann gleich im Outro nochmal sagen, wann und wie es weitergeht. Ich nehme jetzt die letzten Texte noch aus dem Chat mit auf, bevor ich es dann abbinde. Zum Beispiel haben wir von Vintage Hi-Fi-Fan noch I Am Mad. Das ist auch so ein Frickel-Kanal, der hier noch empfohlen wird. Den kenne ich jetzt nicht, werde ihn aber euch raussuchen und auch noch verlinken. Und der Enno schreibt, da komme ich bestimmt mal vorbei, bist nicht weit weg von Gera. Also der
ja, das ist nur 30 Kilometer Luftlinie, da kann auch gerne mal so vorbeikommen. Muss nicht bis zur Eröffnung warten, es gibt ja vorneweg schon was zu hören.
Perfekt, perfekt. Genau, Kontakt ist hergestellt.
Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch noch immer mal so lose HiFi-Abende, die immer spontan stattfinden, wo dann sich halt die Verrückten und Fans und Interessierten einfach treffen und einfach nur mal klönen und quatschen. Und am Anfang geht es um HiFi und zum Schluss geht es um irgendwas anderes, um die Erdbeerpflanzen im Garten oder sonst was alles. Ist halt so eine lose Runde, damit die Leute sich auch alle kennenlernen, weil ich bezeichne auch gerne meinen Laden so ein bisschen als Treffpunkt, weil ich habe oft festgestellt, dass viele Leute interessiert sind am HiFi, aber gar keinen Kontakt zu anderen Menschen haben, weil es sieht ja keiner, dass der HiFi-Fan ist. Ich meine, wenn man Musik-Fan ist, hat man ein T-Shirt an, da steht Metallica oder Kiss oder ABBA drauf und da sieht man, oh, da hört es ja an, das ist ja cool, mein Nachbar hört das auch an, aber es rennt ja keiner mit einem T-Shirt rum, wo dann irgendein HiFi-Marker drauf ist und somit weiß eigentlich nicht mal der Nachbar, dass der andere Nachbar auch so ein anschrischen, verrückter, positiv gesehen ist. Und deswegen habe ich dann mir gesagt, ich mache das auch ein bisschen, lade dann immer verschiedene Kunden noch ein, kriege eine Einladung, wer kommt, der kommt nicht. Und das ist dann meistens immer mal abends unter der Woche, immer eine lose Folge. Das kann ich noch anbringen. Und wer da Interesse hat und in der Nähe ist, der kann gerne vorbeikommen.
Das klingt doch sehr versöhnlich. Die Community öffnet immer wieder die Türen, so soll das sein. Und ja, dann würde ich sagen, lieber Thomas, dann sind wir wirklich am Ende angekommen. Ich würde die Sache hier offiziell abbinden und noch einen kleinen Ausblick geben, ganz so ähnlich, bitte, wie man das auch im Vinyl und Hangout, das ja aktuell in der Sommerpause ist, gewöhnt ist. An dieser Stelle danke ich dir, lieber Thomas von The Voice Exclusive HiFi, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns in den Talk zu gehen und ausführlich über die Lautsprecher zu sprechen. Ich danke aber auch den aktiven Talk-Gästen, den Leuten im Chat hier, die sich mit all ihren Ideen und Anknüpfungspunkte eingebracht haben, auch ihre Setups hier mit uns geteilt haben, in die Diskussion geschmissen haben. Ich danke aber neben den Live-Zuhörern auch denen, die es aus der Dose hören, den Podcast-Hörer, für die diese Folge aufbereitet wurde. Wenn ihr den Vinyl und Podcast noch nicht kennt, dann ist es Zeit, ihn jetzt dauerhaft ins Leben zu nehmen. Spätestens jetzt mit der HiFi-Reihe. Ihr findet auch tolle andere Folgen zu allen möglichen Formaten. Abonniert daher den Podcast, verteilt Sterne, wenn ihr das könnt. Schreibt vielleicht auch mal eine Rezension. Jetzt gerade, wo wieder so ein System-Shift da ist, ein neues Format startet. Was haltet ihr hier von der HiFi-Geschichte? Interessiert uns sehr. Deswegen gibt es auch zu diesem Talk wieder bei Instagram und Facebook eine Evolution. Direkt im Anschluss hier an unser Gespräch. Und da könnt ihr schon mal so eine erste Meinungsstimmungsbild gerne bei uns ablassen. Das ist jetzt hier für die Live-Hörer nochmal eine exklusive Geschichte. Und jetzt die Ankündigung, was den nächsten, das nächste Vinyl und HiFi-Talk betrifft. Wir werden uns dann über das Thema Verstärker voraussichtlich am Montag, den 25. September 2023 ab 19.30 Uhr austauschen. Falls sich nochmal was ändert, dann findet ihr den korrekten nächsten Termin in jeder Folge automatisch oben angepinnt, angezeigt, damit ihr das auf keinen Fall verpassen könnt, in den Shownotes. Ansonsten sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, guten Start in die Woche jetzt in dem Fall. Ist ja nicht Wochenende, dann ist ja Montag. Und ja, hört weiter Podcasts, schaut YouTube-Videos, habt ganz viel Spaß mit Musik. Ich bin raus, Thomas ist raus. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.